Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Ja, wir sind wieder hier. Es ist Dienstagabend. Groß gegen Bornmena. Groß? Gegen Bornmena, wir sind wieder alle drei.
Er ist da?
Ja, ein Wunder ist geschehen. Oh, Gerhard Gross ist zurückgekommen. Ich habe schon gedacht, du bist weg und wir werden dich nie wieder sehen.
Nein,
aber du bist zurück. Du bist auch deshalb zurück, weil du eine Wette einlösen musst. Du hast nämlich mit mir gewettet um ein Wochenende in der Südsteiermark. Ich hoffe, mit entsprechenden... Naja, nicht nur Kernöl
ist für die Prostata gut, ja, möchte ich dir nur sagen. Sollte
haben wir ein Wochenende in der Steiermark gewettet, dass ich gesagt habe, Doskozil macht rot-grün und du gesagt hast, na, du bist da hundertprozentig sicher, er macht rot-blau, ja. Weil er wird seiner Partei jetzt einmal zeigen, in welche Richtung der Bartl den Most holt. So, also, wir freuen uns, dass Gerhard Gross wieder da ist. Bei Sebastian Bornmena sind wir sowieso davon ausgegangen. Der hat ja Sitzfleisch und lässt sich auch von ihm nicht verjagen.
Unfassbar. Also, ich habe gesagt, aber wenn ihr euch zwar beruhigt, ja? Dann komme ich am nächsten Dienstag wieder. Ich nehme zur Kenntnis, ihr habt eure Großpackung Ritalin brav genommen. Seid gewaschen, kampelt da, seid friedlich, deswegen bin ich
also
da.
Also unser Sensibelchen ist wieder da.
Gestern
ja extrem liebevoll von der Frau Schütz behandelt, also entsprechend auch in guter Stimmung. Übrigens auch eine sensationell gute Quote.
Ich würde auch gern heute auch mit der Frau Schütz reden, aber mir bleibt halt nicht
sagen. Der Sebastian ist zur Abwechslung schon um einiges besser. So,
reden wir doch einmal über Eva Schütz sympathischer, fescher.
Um deine kecke Wette. Ja? Du saßt also vor einer Woche hier, hast gesagt, du bist da hundertprozentig sicher. Im Burgenland kommt Rot-Blau, du hörst es aus allen Ecken und Enden. Und es geht auch strategisch gar nicht anders, weil der Herr Doskozil, dein Lieblingspolitiker, zumindest von roter Seite, der wird jetzt seiner Partei zeigen, wie man die SPÖ in Zukunft strategisch aufstellt, nämlich in einem Doppelspiel mit der FPÖ, was insbesondere angesichts des Herrn Hofer nur logisch ist und so weiter und so fort. Erstens kommt es anders, zweitens als Gerhard Gross denkt, richtig?
Ja.
Bitte.
Schau, ich war mir tatsächlich hundertprozentig sicher, habe mich getäuscht. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass Hans-Peter Doskozil ein Demokrat ist und demokratische Ergebnisse akzeptiert, dass der Erste den Ersten stellt und der Zweite den Zweiten stellen soll. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass der Doskozil ein vernünftiger Sozialdemokrat ist, sonst hätte er sich ja nicht gegen Ludwig und Babler in Stellung gebracht. Also war mir hundertprozentig sicher tatsächlich, dass Doskozil auch aufgrund der Überschneidung mit der Migrationspolitik eine Koalition mit Norbert Hofer macht, dem Zweiten. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass der Doskozil all das, was man über ihn sagt, er wäre Häferl, er wäre eitel, er wäre sofort gekränkt, er wäre absolutistisch, wie du ihn immer bezeichnest.
Absolutistischer Landesfürst.
Dass das alles nicht stimmt. Gut, jetzt sitze ich hier und kann nicht anders. Martin Luther, ich lasse mich eines Besseren belehren. Jawohl, er ist kaum mehr unterscheidbar von Andreas Babler, blinkt im Wahlkampf rechts, birgt nach der Wahl links ab und verhandelt eine Koalition der Verlierer. Der eine 5% minus, die andere 3% minus, gerade noch über der Einzugshürde und macht noch ein Rot-Grün. Wobei, auch das ist für die Wiener ein Danäher-Geschenk, sage ich ja. Entschuldige, dasselbe droht in Wien. Also da haben wir dann am 27. April eine Gaude, auch bis dorthin zu sagen, wer Rot-Grün in Wien verhindern will, kann halt nur die Freiheitlichen wählen und darf nicht irgendeine Leihstimme einem trojanischen Pferd geben am Roten, der so tut, als war er da freiheitlich und nach der Wahl genau das Gegenteil tut, was er vorher versprochen hat.
Dass Michael Ludwig eine rot-blaue Koalition macht, ich glaube, das hat jeder Wiener mitbekommen. So, lieber Sebastian, du jubelst natürlich, könnte ich mir vorstellen. Ja?
Ich freue mich.
In Wahrheit hat er das ja aber wohl nicht strategisch gemacht, oder doch? Ich glaube, er hat es primär gemacht, weil er so weiter regieren wollte wie bisher. Der gibt den Grünen das Umweltressort, ich habe schon gerade bei der Frau Daniel gesagt, zuständig für die burgenländischen Gelsen. Ja, genau, für die artgerechte Verpflegung der burgenländischen Gelsen. Und ansonsten regiert er so weiter wie bisher. Oder wie siehst du das? Oder glaubst du, dass der eine parteiinterne Strategie dahinter hat?
Naja, die Parteien, deren Strategie ist eigentlich relativ logisch, nämlich maximal von seinem Programm umzusetzen. Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben den fast mit einer absoluten ausgestattet. fast. Na ja. 46%, seien wir nicht böse.
Bis 5%.
Es sind 3%, nachdem Wahlrecht ihre braucht hätte.
4% also, hat er verloren.
Ja, genau. Ja, aber es ist so gut wie. Also da ist eindeutig der Wille im Volk da. Na, wenn, Entschuldige, wenn die FPÖ nicht einmal die Hälfte von den Stimmen erreicht, dann braucht man sie auch nicht zum großen Duell ausrufen, das, was sie gemacht haben. Aber ich verstehe Hans-Peter Doskozil. Und ich verstehe ihn aus zwei Gründen.
Natürlich, ja.
Der erste Grund ist, wenn man maximal viel von seinem Programm umsetzen will, dann nimmt man sich den schwächsten Partner. Das sind die Grünen. Die Grünen müssen in diese Regierung, allein schon deswegen, weil hunderte Versorgungsposten vom Bund wegfallen und dort einfach viele Leute ins System rein wollen. Also wir werden mit Sicherheit einige Leute aus den Kabinetten von irgendwelchen Ministern demnächst, ja, wahrscheinlich, genau, die wird die oberste Gelsen beauftragt. Das ist der einzige Ort, wo sie nicht Schaden anrichten könnte, die gute Frau Maurer. Aber der Punkt ist der. Das heißt, da gibt es einige bei den Grünen eine sehr große Notwendigkeit, in diese Regierung zu gehen. Das heißt, die werden es ganz billig geben. Und man muss auch sagen, Hans-Peter Doskozil steht zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch in anderen Bereichen, ganz nah an der Position der Grünen. Da passt eigentlich kein Blattl Papier dahin. Da hat er interessanterweise etwas geschafft, im Migrationsbereich sich der FPÖ anzunähern und im landwirtschaftlichen und Umweltbereich den Grünen anzunähern. Also das ist tatsächlich der Doskozil-Weg. Und dass er jetzt zeigt, der Doskozil-Weg ist unabhängig von meinen Partnern und er nimmt sich nicht den rein, von dem er nicht weiß, ob er nächste Woche überhaupt noch da ist, weil er angetreten ist, die Nummer 1 zu werden und es nicht einmal auf 23% geschafft hat. Ich meine, das ist ja ein Bauchfleck, was der Herr Hofer da hingelegt hat. Ja,
aber mehr als verdoppelt. Ne?
Ja, verdoppelt auf was für einem Niveau. Ja. So wie in Niederösterreich ungefähr, das ist die Auferstehung von einem Toten. Ja? Aber wie auch immer, der Punkt ist, wir erleben da, dass Hans-Peter Doskozil gesagt hat, er hat es sich angeschaut, ÖVP, FPÖ, Grüne, hätte rein theoretisch mit allem was machen können und denkt sich, warum sollte ich nur einen Millimeter von meinem Parteiprogramm, das mit 46% von den Wählerinnen und Wählern quotiert wurde, Abstrich nehmen, wenn ich es mit den Grünen
von meine Ressorts, Finanzressort, Wirtschaftsressort.
Ja, na, aber schau mal, sein Weg wurde ja bestätigt. Es ist ja nicht so, dass es eine krachende Niederlage für Hans-Peter Doskozil gewesen wäre und es ist auch nicht so, dass es einen Wahnsinnswechselwunsch gegeben hätte, sonst hätte man Norbert Hofer durch die Decke gejagt. Das ist nicht passiert. Der ist eher im Moor gelandet, im Neusiedler. Ja, Schilfmoor. Aber das, was jetzt passiert ist, ist, dass Hans-Peter Doskozil, und das verstehe ich total, und ich glaube, das ist auch im Interesse der Burgenländerinnen und Burgenländer, sagt, ich setze meinen Weg fort, bevor ich irgendwelche schwindlichen Deals mit der FPÖ machen muss. Und ich bin der Letzte, der nicht es gut fände, wenn die SPÖ mit der FPÖ einmal etwas gemeinsam machen würde, um die ÖVP loszuwerden. Aber im Burgenland verstehe ich Hans-Peter Doskozil und unterstütze diese Entscheidung. In Wien würde ich es ein bisschen anders sehen.
Aber Herr Dr. Jetzt ganz ehrlich, eine Frage habe ich noch, bitte. Das ist klar. Also primär war es eine Machtnummer. Der Landesfürst will Landesfürst bleiben.
Klar.
Ja, und nicht irgendwelche gleichberechtigten Möchtegern-Fürsten wie den Herrn Hofer dabei haben. So.
Logisch.
Aber steckt auch eine innerparteiliche Strategie dahinter, dass einer, der bis jetzt als blauer Gott sei bei uns für die linke Fraktion gegolten hat, plötzlich zum rot-grünen Heilsbringer wird. Wenn ich mir das X gestern angeschaut habe, die schmusen den ja ab. Die Links-SPÖler, die sagen plötzlich, der Doskozil zeigt dem Babler jetzt, wie es wirklich geht.
In Wirklichkeit genial.
Ja?
Nein, in Wirklichkeit, wenn ich aus der Perspektive des Hans-Peter Doskozil, und wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit immer wieder meine Probleme mit ihm gehabt, aber es ist ja eigentlich genial, zuerst der rechtsextreme SPÖler in den Augen mancher zu sein. Ja. So quasi Doskozil ist der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt, weil er ist so unfassbar rechts, überholt die FPÖ rechts. Und jetzt auf einmal ist er der Ultralinke und der Kommunist auf einmal. Ja? Das zeigt ja nur eines, die Wandelbarkeit und der Pragmatismus. Und ich finde schon, dass es einen Politiker auszeichnet, dass er, weil er hat im Vorfeld keine Ansagen gemacht. Er hat im Gegensatz zu Christian Stocker nicht gesagt, ich werde nicht mit den Grünen, nicht mit den Blauen, nicht mit den Schwarzen. Er hat immer gesagt, jetzt wählen wir mal, stärkt's mir und dann schauen wir weiter. Also ich finde, er ist stringent in dieser Entscheidung. Ich habe mit den Grünen, wie wir wissen, auf Bundesebene genug Händeln zu rupfen, aber im Burgenland...
Du sagst, es war genial.
Nein, es ist genial. Jetzt ganz ehrlich, er immunisiert sich komplett, weil er in der Migrationspolitik einen aus meiner Sicht sehr pragmatischen, realitätsnahen Kurs fährt, wo viele FPÖ-Wähler deswegen nicht den Hofer, sondern ihn gewählt haben. Und gleichzeitig geht er im Energiebereich, im Mobilitätsbereich, im landwirtschaftlichen Bereich einen grünen Weg.
Im politischen Bereich macht er jetzt rot-grün. Ne?
So ist es. Ja? Und damit ist er immunisiert in beide Seiten.
Und die Babler-Leute schmusen ihn jetzt ab. Gerald, bitte.
Naja, der Herr Dr. Bornmänner hat gesagt, die Grünen müssen das machen, weil sie hunderte Politfunktionäre haben, die sie im Burgenland versorgen müssen.
Naja, das wird
sie nein.
Ja.
Ich möchte das Regierungsmotto vom Herrn Dr. Born-Mehner, das er den Grünen und den Roten im Burgenland geschenkt hat, noch einmal vertonen. Also die Posten, Pfosten-Koalition aus Burgenland, die größten Flaschen, 200.000 Sektflaschen, werden... Gibt es diese Koalition nur, weil ein paar rote Flaschen und ein paar grüne Flaschen dort versorgen, zu versorgen sind? Ich möchte nur Sie noch einmal wiederholen, Herr Dr. Born-Mehner. Also Sie sind der Meinung, die einzige Legitimität von Rot-Grün im Burgenland ist Postenschacher. Okay, nehme ich zur Kenntnis. Passt, ist erledigt. Von Ihnen, von Ihrer Seite profund diagnostiziert. Zweiter Punkt. Wie die Grünen mit der Migrationspolitik des Herrn Doskozil, die er bei der Freiheitlichen Partei abgekupfert hat, übereinstimmen sollen, bleibt mir ein Rätsel.
Aber gut,
wer nach allen Seiten, hin offen ist, ist nicht ganz dicht. Das gilt insbesondere für den Herrn Doskozil. Wie man mit der verstaatlichten Politik des Herrn Doskozil, der jeden nicht gängigen Betrieb sofort verstaatlicht und dafür Milliarden Schulden im Burgenland macht, wie dort die Grünen mit ihrem Budgetisten Werner Kogler zustimmen können, auch das ist mir ein Rätsel. Wie die Grünen zum Beispiel solche Blödheiten wie 200.000 Sektflaschen ankauft durch die burgenländische Landesregierung verteidigen können. Ich hoffe, es ist ein Bio-Wein, ja, ein Demeter. Vielleicht sind sie dann dabei. Bleibt mir ein Rätsel. So, also wie das funktioniert, okay, bleibt mir ein Rätsel. Aber ich komme zu was anderem. Das ist das Burgenland. Wir reden also von einer Wahlpopulation, die ist so groß wie Floridsdorf. Okay, nur damit wir mal das ein bisschen.
Wir reden von der Bundes-SPÖ.
Ich rede von der Bundes-SPÖ. Danke für das Hölzel, das du mir wirfst. Ich rede vom Einfluss von Hans-Peter Doskozil auf die Bundes-SPÖ. Der ist vorbei. Enterledigt.
Wieso?
Mausetot. Alle die, die in den Ländern wie in der Steiermark, und ich habe die letzten 24 Stunden mit vielen gesprochen, Steiermark, Tirol, Oberösterreich, Salzburg, alle, die gesagt haben, der Hans-Peter Doskozil ist ein klasser Bursch, weil mit dem können wir die schwarze Hegemonie auf Bundesebene endlich brechen und irgendwann kommt es einmal zu Blau-Rot oder zu Rot-Blau auf Bundesebene. Der hat es verstanden, Migrationspolitik mit obersteirischen Bürgermeister geredet. Die sagen alle, der Doskozil ist verrückt geworden. Der war unser Verbündeter. Der Lercher in der Steiermark, sein Verbündeter. Der Lercher redet im Landtag ganz anders als der Doskozil. Der Lercher würde niemals auf die Idee kommen, mit den Grünen dort was zu machen. Die Grünen greift man nicht einmal an, außer man hat Klohandschuhe an oder eine Gurkenzange. Dann greifst du bei dem Grünen Kompost hin, sonst greifst du den nicht an. Die Oberösterreicher, die Tiroler sagen, der Doskozil fängt zum Spielen an. Zuerst hat er keine Stimme, jetzt spinnt er. Das ist ja ein Multiorganversagen, was wir da haben, ein politisches. Das will er, ich mach's jetzt mit den Grünen. Das ist vorbei. Das ist enterledigt.
Naja.
Zwischen Doskozil und Babler gibt es keinen Unterschied. Außer nicht einmal im Gewicht. Das sind zwei Mondgesichter, und zwar zwei marxistische Mondgesichter. Ich gratuliere dem Doskozil. Geht die letzten Jahre um und um, sagt immer, ich bin der bessere Freiheitliche, ich bin der sozialdemokratische Freiheitliche, und hat gestern ein für alle Mal erklärt, er wird bei keiner Wahl, wo der noch einmal antritt, weder in fünf Jahren Burgenland, wenn er es bis dorthin überhaupt durchsteht, noch auf Bundesebene, wenn er kandidiert, nur eine freiheitliche Wählerstimme bekommen. Das heißt, das Spiel, der Doskozil soll kommen, damit man die Blauen ausrahmt, ist mit dem gestrigen Tag erledigt.
Also, du hast das Schlusswort, da darf ich zwei Fragen stellen. Erstens, parteiintern kann ich mir nicht vorstellen, dass der Doskozil unter dem sehr leidet, aber hätte ich gern von dir gehört. Ich glaube eher, da strömt ihm derzeit Sympathie entgegen, weil eben doch die Mehrheit der roten Funktionäre rot-grün zugeneigt ist, der Funktionäre. Ja? Wahltaktisch für eine Nationalratswahl ist es natürlich nicht klug, weil die blauen Wähler kann er sie jetzt nehmen. Weil dass irgendeiner an Doskozil oder Doskozil SPÖ wählt aus der FPÖ, wenn er weiß, er kriegt rot-grün dafür. Also die haben sich damit natürlich schon ein bisschen ins Out gestellt. Wie siehst du das, Sebastian?
Hans-Peter Doskozil macht das, was fürs Burgenland, für die SPÖ Burgenland und das Land Burgenland und die Menschen dort am interessantesten ist.
Macht er halt.
Hat er, na, das ist einfach die Fortführung seines Weges. Ja? Das ist, was er jetzt macht. Er hätte natürlich aus bundespolitischer Taktik heraus anders agieren können. Und ich finde, es hätte gerade als bundespolitische Signalwirkung durchaus Charme gehabt, mit den Freiheitlichen was zu machen und zu zeigen, dass es auch eine andere FPÖ gibt, nämlich nicht nur die total radikalisierte FPÖ des Herbert Kickl, zu der ja viele Menschen im Bund gehören, sondern auch eine FPÖ, mit der man gescheite Sachen umsetzen kann. Er hat sich anders entschieden. Ich glaube auch, dass ihm das innerparteilich Credits bringt. Ich glaube, das hilft ihm massiv, nicht nur im Burgenland, sondern auch über das Burgenland hinweg, weil es einfach zeigt, der Weg der Sozialdemokratie steht im Vordergrund. Und warum soll man sich nicht von den Grünen, das ist ja in Wirklichkeit eine gestützte Minderheitsregierung, ja? Genau. Warum soll man sich nicht eine gestützte Minderheitsregierung mit grüner Beteiligung machen lassen? Also ein grünes Wagenradl und zwei Pressesprecher auf der Payroll mehr, das werden wir aushalten. Ja? Also das ist der Punkt. Deswegen, ich glaube nicht, dass es so ein großes Problem ist. Und deine Einschätzung, dass die FPÖ-Wähler jetzt nicht mehr von DOSCO-Ziel oder der SPÖ auf Bundesebene aktivierbar ist, das halte ich für eine Mehr. Warum? Bei mir stapeln sich momentan die Zuschriften von Leuten, die sich wirklich ärgern, grün und blau, dass sie die FPÖ gewählt haben.
Okay.
Und zwar aufgrund dessen, was in Salzburg gemacht wird, was in der Steiermark gemacht wird und was gerade auf Bundesebene verhandelt wird. Und da sind so viele Sachen dabei, wo die Menschen sagen, wir haben doch die FPÖ wie genau den Gegenteil gewählt.
Jetzt
und jetzt kriegen wir das. Und deswegen glaube ich, also ich fürchte Neuwahl nicht. Ich glaube, man kann dazu
Herr Bullmänner, erster Punkt. So. Sie haben noch so viel Tinten vom selber Briefschreiben auf die Finger. Sie sollten sich nicht selbst Briefe schreiben und dann glauben Sie, Sie haben es dann von der Nizitat. Nein, wissen Sie, kennen Sie den alten Schwarz-Weiß-Film Mein Freund Habe, wo einer glaubt, der weiße Hase steht nämlich. Sie schreiben sich selber die Briefe, damit es da erinnert. Erster Punkt, zweiter Punkt. Herr Dr. Bullmänner, Burgenland. Eine Zweidrittelmehrheit der burgenländischen Wähler, Zweidrittelmehrheit, hat die Sozialdemokratie und die FPÖ gewählt. Auf Platz 1, auf Platz 2. Der demokratiepolitische Respekt, von dem ich seit Jahren hier in diesem Studio spreche, hätte geboten, dass der DOSCO-Ziel ernsthaft mit dem Zweiten auch verhandelt. Dass er nun mit dem gescheiterten Vierten verhandelt und dass sich zwei Parteien finden, die beide vom Wähler abgestraft worden sind, der eine mit 5%, die anderen mit 3%, also insgesamt 8%, da fragt sich heute jeder Burgenländer, ob der Herr das aus dem Burgenland zu sehr in sein Uhudlerglas eingeschaut hat oder ob der schon badert.
Das ist einmal das Erste.
Und das Zweite.
Gelbe Karte.
Ja, natürlich. Und das Zweite jetzt auch.
So.
Jetzt habe ich mir ein bisschen auf TikTok angeschaut. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von dem Peter Klien vom ORF. Das ist die einzige Sendung, die ich mir beim ORF noch anschaue. Der hat versucht, von dem DOSCO-Ziel ein Interview zu kriegen und dann geht er an ihm vorbei und gibt nicht einmal ein Interview. Wer so angeriert ist, wer so absolutistisch, der ist ein Politautist, mehr und nicht weniger.
So. Also,
Spätestens in 5 Jahren ist der DOSCO-Ziel samt der burgenländischen Sozialdemokratie abgewählt. Und ich kann dem Norbert Hofer nur eins sagen, halte durch, lieber Norbert, in 5 Jahren hast du den observiert. Aha. Wer so arrogant ist, so arrogant, wirklich, der wird abgewählt. Die Zeit für solche arroganten Pinkeln, die ist vorbei.
Also, das war die erste Runde. Ich hoffe, du bleibst weiter bei uns. Nämlich
ich war sehr gesittert.
Ja,
nein, wirklich.
Nein,
ihr habt die Botschaft verstanden.
Dass du von der Polizei abgeholt wirst, wenn du so weitermachst.
Von was? Der Burgenländischen oder was?
Von der Burgenländischen.
Glaubst du, es kommen zwei Fresh und drei Gösen oder was?
Oder von der Krumm-Austria.
Wir reden vom Landeshauptmann von Floridz.
Also bitte,
nur damit wir uns einmal verstehen.
Verhaften Sie
Gerhard. Ich bin schon der Meinung, wir sollten eine Verwaltungsrechtsreform
machen. Verhaften Sie Gerhard Groß nicht gleich.
Die Burgenländer sind mir wichtig. Ich mag die Burgenländer. Die Burgenländer haben Hans-Peter DOSCO-Ziel nicht verdient.
Er das geht heute sagen. Knapp an der Verhaftung vorbei.
Und das in der ersten Runde.
Wieder irgendwelche Strafen von der Krumm-Austria für deine...
Du hast wegen mir noch nie in deinem Leben eine Strafe von der Krumm-Austria bekommen.
Wir gehen in eine kurze Werbepause.
Wenn es eine Strafe gibt für die Krumm-Austria, dann nur wegen dir.
Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann sind wir wieder zurück und dann übernimmt Sebastian Bornmänner das Kommando und erklärt uns, warum er derzeit so viele Mails bekommt, wo ihm die Leute massiv ihre Abwendung von der FPÖ mitteilen. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Bei der schon?
Dienstagabend und wir haben ein Duell, das ziemlich heftig ist. Gerald Gross ist irgendwie ausgerastet, muss man sagen, aber er ist da. Gott sei Dank, er ist da.
Ihr verhaltet euch ruhig und anständig, so lange bleibe ich da.
Baff.
Nein, habt ihr Ritalin gekriegt,
seid ihr
habt frische Windeln gekriegt und
ich hoffe, der Dost und Zill hat nicht zugeschaut, weil sonst sind wir noch schlechter bei ihm angeschrieben, als wir eh schon sind. Aber nichtsdestotrotz. So, das Spannendste am letzten Einstieg war, dass uns Sebastian Born-Mehner erklärt hat, er bekommt massenweise Mails, wo ihm die FPÖ-Wähler mitteilen, dass er sich mit Grauen von der FPÖ abwenden. Das ist eine ziemliche Exklusivmeinung von dir, die habe ich noch von niemand gehört.
Er ist eine Einzelbegabung.
Bitte.
Ja. Also, ich habe euch heute ein paar Punkte mitgebracht, an denen ich das festmachen kann, weil es wichtig ist, auch das zu vertonen. Weißt du, die Leute schreiben mir in den letzten Tagen.
Also wir reden jetzt über die Regierungsbildung.
Wir reden
jetzt über den Volkskanzler Kickl,
über
den fantastischen Vizekanzler Stocker.
Genau.
Und über die neue Vision von Blau-Schwarz, die uns irgendwie vor unseren Augen dahin...
Genau, und vor allem, es geht um das Prinzip Blau-Schwarz bzw. Schwarz-Blau. Weil das ist ja das, was jetzt gerade verhandelt wird. Und da schreiben mir die Leute erstens zum Beispiel eine Zuschrift aus der Steiermark, die sagt, sie regt sich furchtbar darüber auf, dass sie als Pendlerin in der Steiermark in Zukunft die CO2-Steuer bezahlen muss, ohne einen Klimabonus bekommen. Dann macht sie Zeitung auf und hört, der Mario Kunersek wird sich dafür einsetzen, dass die Flugverbindung Graz-Wien bestehen bleibt. Davon hat die gute Frau, die pendeln muss, gar nichts, aber irgendwelche Top-Manager, die Graz-Wien pendeln, Gratulation. Punkt 1. Punkt 2.
Sollte sie aus in einem Flugzeug, weil du bist mit dem Auto schneller.
Ja, offensichtlich. Aber er wird sich dafür einsetzen, habe ich der Zeitung entnommen. Gratulation, Herr Kunersek, dafür wurden Sie gewählt. Punkt 2. Ein Fall aus Salzburg, wo jemand erzählt, dass es eine Gesetzesänderung unter Schwarz-Blau gab. Wir erinnern uns, Marlene Swatzig hat die Frau Edstadl, die sie vor kurzem noch gehasst hat, die jetzt auf Bussi-Bussi ist, zur Landeshauptfrau gemacht. Also ist ja durch alle Zeitungen gegangen, wie eng die beiden Schwestern sind. Und was haben sie gemacht?
Sie
mit ersten.
Sie
wird sie, aber mit 1.1.2025 wurde eine Änderung im Wohnbauförderungsgesetz in Salzburg beschlossen, wonach in Zukunft die Wohnbeihilfe nicht mehr auf das Konto der Mieter, sondern auf das Konto der Vermieter geht. Das scheint eine kleine Sache zu sein, aber es geht um die Würde der Menschen. Und da schreibt mir jemand, auf die Schwächsten der Gesellschaft hintreten, sie demütigen und entmündigen, das kann die FPÖ. Punkt 2. Punkt 3. Es gibt vor kurzem rausgekommen ein neuer Rechtsextremismusbericht. Was steht da drinnen? Da sind viele interessante Namen drinnen. Sie sollten mal schauen, ob sie vielleicht auch drin vorkommen, Herr Gross. Spoiler, ja, sie kommen vor. Zwar mehrfach,
wow,
an mehreren Stellen. Aber um sie geht's heute nicht. Es geht um ihre Stahlhelmkameraden. Und da gibt es immer mehr Menschen in Österreich, die sagen, ich bin wütend, ich bin frustriert, ich bin enttäuscht, aber ich will mit Rechtsextremen nichts zu tun haben. Und wenn wir sehen, dass die FPÖ ihrer staatspolitischen Verantwortung selbst als Wahlsieger nicht nachkommt und sich nicht abgrenzt von Verschwörungssendern wie Auf 1 und von rechtsextremen Medien aller Art, die immer wieder Interviews bekommen und sogar Inserate, dann sind viele Menschen einfach enttäuscht. Zumal, und das muss ich Ihnen persönlich schon vorhalten, am Sonntag haben wir darüber diskutiert. Da haben sie mir gesagt, Antifaschisten sind deppert. Da haben mich hunderte Nachrichten erreicht von Menschen, die sagen, einen Tag vor dem Holocaust-Gedenken der Auschwitz-Befreiung zu sagen, Antifaschisten wären deppert, ist eine Entgleisung sondergleichen und die weise ich hier an der Stelle nochmal zurück. Und vierter Punkt, weil es ein wirklich schönes Beispiel ist, für das, wie schwarz-blaue Regierung funktioniert, hat mir ein Herr geschrieben, dass die Valorisierung der Krankengelder eingefroren wurde auf Beschluss der ÖGK. Warum kann die ÖGK so etwas Arbeitnehmerfeindliches beschließen? Weil ihre Regierung aus ÖVP und FPÖ zwischen 2017 und 2019 die Krankenkassen zerschlagen, die Selbstverwaltung der Arbeitnehmer, die den Großteil der Krankenversicherung becken, aufgehoben hat und jetzt irgendwelche Wirtschaftsvertreter eine Politik machen, die gegen die Menschen gerichtet ist. Das sind jetzt nur vier ganz konkrete Beispiele, die mich in den letzten 48 Stunden erreicht haben. Und das ist etwas, Herr Gross, da kann ich Ihnen nur sagen, freuen Sie sich auf Neuwahlen, weil da wird es zu großen Abrechnungen kommen.
Also Herr Dr. Born-Mehner, 4 Minuten 33, das nehme ich mir jetzt ein Anspruch.
Nein. Danke fürs Nicht-Unterbrechen.
Eine Minute war von mir.
Ja, ja, na wunderbar.
Danke fürs Nicht-Unterbrechen.
Nein,
ich habe es anerkannt.
Ich habe Sie das letzte Mal auch nicht unterbrochen. Ihr beide wart komplett von der Rolle. Nein. Aber wurscht. Erster Punkt. Herr Dr. Born-Mehner, finde ich großartig, was Sie hier vorgelesen haben. Und wenn man das dann in die Realität einkleidet, dann wird es besonders spannend. Die CO2-Bepreisung fällt genauso wie der Klimabonus. Ist Gegenstand der Regierungsverhandlungen. Warum? Weil ÖVP und Grüne 25 Milliarden Euro Schulden hinterlassen haben und wenn ich in das rote Wien schaue, kommen noch einmal gut 7 Milliarden dazu. Nur damit wir uns verstehen. Das heißt, für die CO2-Bepreisung fällt auch der Mobilitätsbonus. Das schicken Sie jenem Fake-Account, der Ihnen sich selbst von Ihnen ausgefüllt das geschickt hat. Das zweite ist Wohnbauförderung Salzburg. Das ist ganz leicht erklärt. Herr Dr. Bornmehner, wissen Sie, was wir in Graz und in Salzburg und in allen Bundesländern für Probleme haben, dass Familien, die Wohnbau oder Personen, die Wohnbauförderung ausbezahlt bekommen haben und dann ihre Miete nicht zahlen? Vor allem im Übrigen mit einem großen Anteil mit Migrationshintergrund. Und dass österreichische Steuerzahler, nämlich das treuhänderische Geld, über die Wohnbauförderung an solche Familien geben, die dann ihre Mieten nicht zahlen und es dann nach 3 Monaten zu Delogierungen kommt, hat Salzburg den richtigen Weg gewählt. Ich möchte es Ihnen nur sagen, wenn Sie es ein bisschen verstehen. Der dritte Punkt, Graz-Wien-Route. Super im Übrigen. Gott sei Dank, dass das der Mario Kunasek macht. Wissen Sie warum? Weil Graz als internationaler Flughafen erhalten werden soll. Und die internationale Anbindung schaffst du nur, wenn du Anschlussflüge hast. Okay, nur damit wir uns einmal verstehen. Weil mit diesem Grazer Flughafen, im Übrigen auch mit dem Klagenfurter Flughafen, habe ich mich ja in meiner aktiven Zeit beschäftigt. Wenn also die Kuralmbahn, Herr Dr. Bornmehner, einen eigenen Ausstieg, eine Haltestelle beim Flughafen Graz kriegt, das der Herr Drechsler nicht zustande gebracht hat, aber die neue Verkehrslandesrätin Holzer zustande bringt, und man in Graz von der Kuralmbahn von Triest kommend aussteigen kann, hat man über den Grazer Flughafen eine internationale Anbindung an die internationalen Flughäfen. Deswegen gibt es auch Anschlussflüge Graz-Frankfurt, Graz-München, Graz-Wien.
Okay,
und wissen Sie, wie viel Mitarbeiter wir am Grazer Standort bei Magna, AVL, List etc. haben, die in Wahrheit damit, dass wir Arbeitsplätze in der Steiermark erhalten, diesen Flughafen brauchen, wissen Sie nicht, weil Sie in Ihrem Leben noch nie Löhne und noch nie Sozialversicherungen gezahlt haben. Und der dritte Punkt, Herr Dr. Bornmehner, und das finde ich besonders spannend. Wissen Sie, ich habe ja 5 Jahre im Sozialministerium beim Herbert Haupt gearbeitet.
Das haben wir schon öfter gehört.
Genau, und ich sage es noch einmal. Wissen Sie, dass der Hauptverband, vormals Hauptverband, heute teilweise in dem Fall die Gebietskrankenkassen ÖGK, sich am Selbstverwaltungsstatus nie etwas geändert hat? Die Selbstverwaltung war immer unantastbar, sowohl unter dem Hauptverband als auch heute unter der ÖGK. Die österreichische Bundesregierung, egal wer sie stellt, kann beispielsweise auf die Tarifgestaltung der ÖGK oder des Hauptverbandes keinen Einfluss nehmen.
So.
Das heißt, die paritätische Gleichstellung in der ÖGK zwischen roten Arbeitnehmer vertreten und schwarzen ist immer da. Und bis vor wenigen Monaten war es ein roter Arbeitnehmervertreter, jetzt ist es ein schwarzer Arbeitnehmervertreter. Und das ist auch meine Hauptgeschichte. Wie kommt die Republik Österreich dazu, der Steuerzahler dazu, Steuern zu zahlen, und dann sitzen irgendwelche Bonzen, Funktionäre, Arbeiterkammer und Gewerkschafter drinnen, die von Gesundheit nichts verstehen und finanzieren sich. Unser Rechtsextremismusbericht, super. Wenn in diesem Rechtsextremismusbericht eine namhafte Anzahl von ÖVP-Abgeordneten drinnen stehen, von ÖVP-Abgeordneten wie die Frau Gudrun Kugler in Wien, die nur deswegen drinnen steht, weil sie überzeugte Christin und Katholikin ist, dann sage ich, wissen Sie was, nehmen Sie diesen vom TÜV, diesen Antisemitismusbericht, nehmen Sie ihn so, hockern Sie sie hin und wischen Sie sich den Hintern aus. So, das heute vom TÜV und von diesem sogenannten Rechtsextremismusbericht. Und der Herr Kahner soll sich rasch überlegen, ob er nicht zur eigenen hoheitlichen Aufgabe als Innenminister zurückkommt. Das ist hoheitliche Aufgabe des Ministeriums und nicht von irgendwelchen kuriosen Vereinen.
Meine Herrschaften, das war sehr lehrreich. Jetzt wissen wir, warum Graz einen Flughafen braucht und so.
Ganz dringend.
Ist ganz gut, wenn man das...
Ja, er bestreitet, dass wir die Kohlenbahn brauchen.
Ich habe eine andere Frage.
Bitte.
Du bist hier gestern aufgestanden und hast für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil du gestern auf diesem Sitz gesagt hast, du bist dir mittlerweile sicher, dass diese Koalition scheitern wird und dass sie nicht zustande kommen wird. Du hast immer mehr Hinweise dafür und du bist dir mittlerweile ziemlich sicher, dass das
nicht kommen wird. Ja, ist ja recht eine einfache Geschichte.
Erklär uns das.
Das steht ja auch im klaren Widerspruch zu den selbstproduzierten Schriften, und das sich der Herr Dr. Bornmehner da
schickt. Bitte erklär mir das.
Ganz einfach. Die FPÖ will die Bankenabgabe zur Sanierung des österreichischen Staatshaushaltes. Mhm. Die Banken haben 10 Milliarden 2008 bekommen und sie haben bisher nur von den 10 Milliarden 5 zurückgezahlt. 5 sind aushaftend. Die 5 sollen dem Steuerzahler zurückgeführt werden. Dann braucht man keine unsozialen Maßnahmen machen, sondern ist ein Jahr Defizit.
Wir haben gerade heute
die Freiheitliche Partei
in der Bank Austria.
Wunderbar, aber das Kunstforum können Sie nicht zahlen. Ja, wunderbar. Hast du auch einen guten Bericht gemacht. Zweiter Punkt. Die Freiheitliche Partei will die Abschaffung der Zwangsgebühr. Auf der ÖVP-Seite sitzt die Frau Raab, die im Übrigen in der neuen Regierung nie mehr vorkommt, sich einen neuen Job bereits gesichert hat, also schon den Abflug probt, und blockiert dort die Abschaffung der Zwangsabgabe. Ganz einfach. Der dritte Weg. Die Freiheitliche Partei sagt, ja, 25 Milliarden Schulden, es sollen alle zur Kasse gebeten werden. Und zwar alle die, die sich's eben auch leisten können. Und da fangen wir nicht an, auf Mindestpensionisten oder auf solche hinzuhocken, sondern dort, wo die großen Brocken sind. Und nicht deswegen, weil man die Mindestpensionisten schützen will, sondern weil dort jedes am Schräubchen drehen, das den Mindestpensionisten wehtut, gesamt im Haushalt vielleicht nur 200 Millionen bringt,
hoffe,
währenddessen du 6 Milliarden brauchst.
Wollen, oder?
Genau so ist es. Nein, das ist der ideelle Beitrag. Ja. Aber der rein rechnerische, auch aus rein rechnerischer Sicht ist es falsch. Das will die ÖVP nicht. Auch beim Asylbereich. Der Herr Kahner sitzt dort, obwohl er schon längst, glaube ich, Landtagspräsident in Niederösterreich werden soll, oder vielleicht bei Raiffeisen, der Anschneider vom Sauschädel, beim Sauschädelessen, der künftige, der will die Pull-Faktoren im Asylbereich nicht abschaffen. Das heißt, die ÖVP will weiterhin, währenddessen der Trump gerade groß anschiebt, will weiterhin einladen. Das ist die scheinkonservative Heuchelei. Und jetzt komme ich noch zum nächsten Punkt. Da geht es auch um etwas Psychologie, das sage ich dir. Ich habe mit einigen Teilnehmern vom gestrigen Jägerball gesprochen.
Ja.
Die sagen mir, die Schwarzen rennen dort herum, als hätten sie die Weltherrschaft gewonnen. Den Papst, den US-Präsidenten, alles zusammen. Und Schneewittchen sind sie auch noch. Die haben es doch immer nicht kapiert, dass der Wähler sie nicht mehr will. Und das ist eine psychologische Frage. Akzeptiert
und
die ÖVP, dass sie
was?
Nicht mehr erstes?
Daraus
dass das mit
was?
Dieser ÖVP, die offenbar noch immer nicht verstanden hat, dass die Zeit des Gamblens, des Intrigierens vorbei ist und eigentlich neu regiert werden muss, nicht so wie bisher, dass sie das nicht verstanden hat. Und ich habe es da eh gestern gesagt, wenn die personelle Zukunftsaussicht der ÖVP so ausschaut, dass man sich den Herrn Sobotka, kannst du das, der mit dem Herrn Masalek auf Bussi Bussi, den Herrn Sobotka als Außenminister oder den Herrn Lobatka als Außenminister, da frage ich mich, haben sie das noch immer nicht kapiert? Haben die den Schuss nicht gehört?
So. Vom 29. Also Gerhard, September? Du als derjenige, der uns immer erklärt hat, dass Blau-Schwarz kommen wird, die logische Sache ist, Erster mit Zweiten und so weiter, du sagst uns jetzt, es wird nicht kommen.
Also ich sehe derzeit keine Hoffnung. Ich glaube, wir sollten rasch in Neuwahlen gehen. Der Herbert Kickl sollte das auch auf den Tisch legen, was dort gerade in dieser Regierung alles in diesen Verhandlungen klemmt aufgrund der ÖVP. Es publizieren die Tageszeitungen mittlerweile. Dann ist es für jeden Menschen in dem Land ersichtlich. Die ÖVP hat es nicht kapiert. Sie braucht ein deutlicheres Signal. Er will ja ein deutlicheres Signal. Bitte. Er hat immer gesagt, 29% reichen nicht, also geben wir ihm 35%.
Wird Blau-Schwarz kommen? Du warst ja von Beginn an ein bisschen skeptisch.
Absolut. Ich bin noch immer davon überzeugt, dass es innerhalb der ÖVP vernünftige Kräfte gibt. Und ich glaube, die erstarken jetzt gerade, weil mit jedem einzelnen Forderungspunkt, den die FPÖ auf den Tisch legt, ob das jetzt die Bestrafung der Pendler ist, ob das jetzt die Bestrafung der ORF-Seher ist, egal worum es geht, da werden ganz, oder die Mindestpensionisten, die angesprochen wurden, naja, wenn man bei den Pensionisten den Krankenversicherungsbeitrag anhebt, dann trifft das alle.
Wo
wenn man
ist,
die Pendler... Bitte unterbrechen. Jetzt, schau,
okay.
erster Punkt.
Ja.
Also,
haben Sie vollkommen recht.
Wichtig ist für dich, nicht mit der FPÖ zu koalieren?
Nein, es geht darum, schau, die ÖVP hat meiner Meinung nach einen taktischen Fehler gemacht. Meiner Meinung nach hätte Karl Nehammer oder sein Nachfolger, aber das hätte ruhig er machen können, sagen können, ich habe es nicht geschafft, gehe mal in Neuwahlen, weil ich möchte diese Menschen, vor denen ich vor der Wahl gewarnt habe, nicht an die Macht lassen. Dann zu sagen, wir machen es doch, um jetzt haben sie das Problem, aber sie können es immer noch hinkriegen, wenn sie, und da bin ich ganz bei Gerald Gross, offenlegen, worum sie wirklich geht. Weil aus meiner Sicht ist es nicht ausgemacht, dass es eine gute Idee ist, nicht bei Sky Shield dabei zu sein, weil sogar Militärexperten sagen, es kommt uns viel teurer, wenn wir für die eigene Luftüberwachung sorgen müssen, anstatt Teil eines Verbundes zu sein. Oder dass Experten sagen, es ist keine gute Idee, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ins Budget zu übertragen, weil das Budget belasten wird und die politische Beeinflussung noch erhöhen wird. Vor allem, weil wir momentan FPÖler sehen, übrigens auf Bällen, die herumrennen, sich als neue Medienminister inszenieren und schon ankündigen, wenn sie alles rausschmeißen werden. Also in so einer Situation muss die ÖVP fast sagen, machen wir nicht. So, und es gibt immer mehr solche Punkte, da könnte ich jetzt ewig weitermachen, es gibt immer mehr solche Punkte, wo die ÖVP sagt, sorry Freunde, das war nicht ausgemacht. Und deswegen ist meine Vermutung, dass die FPÖ in Wirklichkeit Neuwahlen will und dass sie jetzt gerade versucht, immer mehr, sogar, das ist schon im Topf, der Frosch soll kochen, aber soll es nicht merken.
Wir leben ja hier in einem Land, da hat die Politik ja durchaus auch kabarettistische Züge. Es wäre ja möglich, dass die ÖVP sagt, okay, wir gehen zurück zu Feld 1, wir verhandeln jetzt wieder mit der SPÖ und dass diesmal nicht mehr der Herr Babler und der Herr Nehammer verhandeln, die das ja komplett in die Grube gefahren haben, sondern jetzt übernehmen das der Herr Ludwig und der Herr Ruck und der Herr Mara und die sind in 2 Wochen fertig.
Ich kenne den Michael Ludwig lange und gut und ich bin davon überzeugt, dass er es schaffen könnte, innerhalb von 2 Wochen eine Regierung zu bauen.
Eben.
Ja? Das traue ich ihm sofort zu.
Also.
Und es wäre wahrscheinlich nicht die schlechteste Regierung, sage ich dazu. Ja? Und ich wäre auch nicht dagegen, wenn in der ÖVP jetzt irgendwelche Erwachsenen endlich aufstehen, weil die scheinen ja zum Teil wirklich betreuungslos zu sein und da irgendwie vor sich hin zu verhandeln mit irgendwem. Wenn da Erwachsene in den Raum reingehen und sagen, okay, Freunde, genug jetzt, bevor wir Menschen, die im Rechtsextremismusbericht gefühlt 300 Mal vorkommen, die Schlüssel zur Macht geben, machen wir lieber den Versuch, noch einmal uns hinzusetzen, uns darauf zu einigen. Ich wäre nicht dagegen, aber ich habe auch nichts dagegen, weil ich keine Angst vor den Wählerinnen und Wählern habe, weil ich gesehen habe, dass in Burgersdorf nur 8%, nämlich der Heimatgemeinde von Herbert Kickl, die FPÖ gewählt haben. Überall dort, wo die Menschen die FPÖler kennenlernen, wollen sie sie nicht mehr. Jetzt haben wir sie langsam kennengelernt, wir wissen langsam, was sie wollen unsere Sicherheit gefährden, sie wollen unsere Medienfreiheit zerstören, sie wollen den Pensionisten das Geld wegnehmen, sie wollen die Pendler aussacken, gehen wir wählen, ich habe keine Angst davor.
Gut, also Moment, dann jetzt gehen wir mal kurz Geld verdienen, weil das brauchen wir vielleicht bei diesen
unsicheren Zeiten. Naja, aber darf ich kurz replizieren?
Nein, du kommst gleich dran und kriegst das erste Wort, wir diskutieren weiter zum Thema Regierungsbildung und Herbert Kickl. Naja, ich muss dich ja finanzieren, Alter.
Ja,
ich
aber guter Mann,
Soll ich deine Gage zahlen, wenn ich keine Werbung
zahle? Eine Replik dauert zwei Minuten.
Wir gehen in eine kurze Werbepause, damit wir uns Gerhard Groß weiterleisten können.
Damit jeder vergisst. Ja, ist schon in Ordnung. Ja.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist nicht zu fassen, aber es geht weiter. Mhm. Gerhard Groß ist noch immer da. Mittlerweile hat er eingesehen, dass sein Protest sinnlos war.
Nein, ich habe heute eine relativ vernünftige Diskussionsart.
Wir diskutieren.
Du quakst nicht die ganze Zeit, wie wir Frosch.
Du wolltest ja deine Punkte sagen, warum du das, was der Herr Born-Mehner gesagt hat, wie immer für einen Blödsinn.
Schau. Der Herr Dr. Born-Mehner sagt, in der ÖVP erwachen Kräfte, die vernünftig sind.
Erwachsen.
Also in der ÖVP erwachen Kräfte, die vernünftig und erwachsen sind, die für die Banken, für Raiffeisen und gegen die Bankenabgabe sind. Das sind die Kräfte, die Born-Mehner meint. Es ist großartig, dass der linke Globalistengegner und Bankenfeind Born-Mehner, ja, der Che Guevara für Armen, und sagt, das sind vernünftige Kräfte, wenn wir Raiffeisen schützen. Das ist, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit, wie schnell es geht. Es erwachen dort vernünftige Kräfte, die gegen das Abschaffen der Pull-Faktoren einer weltweiten Migrations- und Völkerwanderung sind in unsere Sozialsysteme 4.800 Euro für Asylfamilie. Da gibt's jetzt vernünftige Kräfte in der ÖVP, meint er, die für die Zwangsabgabe bei Haushalten sind und weiterhin die Haushalte 250 Euro bluten lassen, obwohl er vorher im Voreinstieg wegen 4 Euro bei den Pensionisten gerät hat. Aber damit, 250 sollen es weiterhin
becken. Damit der ORF nicht zerstört
wird. Super. Und da gibt es jetzt vernünftige Kräfte, die wollen unbedingt in der ÖVP die CO2-Bepreisung weiterhin aufrechterhalten. Die sind jetzt auch plötzlich vernünftig. Also der kleine Alpen-Che Guevara, der sagt, die Haushalte gehören entlasten, findet nun in der ÖVP Menschen vernünftig, die 20% auf den Treibstoff aufrechterhalten wollen und weiterhin bei den Leuten fett abkassieren wollen. Nur weil er die FPÖ hasst. Nur weil er die FPÖ hasst, wird er unsozial, schützt die Banken, schützt die Treibstoffkonzerne, nur weil er
alles,
die FPÖ
hasst. Alles, was du sagst, hat er und nicht gesagt, Ende, aber
doch, weil
nicht.
Das ist indirekt.
Danke.
Er muss ja übersetzt werden. Ein Opportunist, der keine klare Farbe bekennt, muss übersetzt werden. Und der Überhammer war der ORF. Es gibt Experten und vernünftige Kräfte, die der Meinung sind, eine Zwangsabgabe darf man nicht abschaffen. Haben Sie das dem Emmanuel Macron auch gesagt in Frankreich, wie er die Zwangsabgabe abgeschafft hat? Haben Sie das den Briten bei der BBC auch erklärt, wie sie die Zwangsabgabe abgeschafft haben? Haben Sie das den 90% Mitgliedstaaten der Europäischen Union schon erklärt, die mittlerweile die Zwangsabgabe abgeschafft haben? Nur Deutschland und Österreich, die zwei Länder des betreuten Denkens, halten an der Zwangsbesteuerung weiter fest. Haben Sie das im Übrigen den ganzen Privatsenderbetreibern erklärt, wie zum Beispiel der, der neben Ihnen sitzt, der keine Zwangsgebühr kassiert, aber dennoch ein Fernsehprogramm aufstellt, das ist wahrscheinlich besser als jede ORF-Sendung. Haben Sie es den Konkurrenzsendern, Privatsendern von ihm erklärt? Wissen Sie, wie Sie reden? Sie reden genauso wie vor 25 Jahren die Roten und Schwarzen, die gesagt haben, Privatradios darf es in Österreich nicht geben. Dann ist der Jörg Haider hergegangen und ist zum Menschenrechtsgerichtshof nach Brüssel aus, marschiert in die EU und hat das Monopol gekippt. Sonst hätte es heute, Sie hätten nicht einmal da sitzen. Sie müssten oben beim Portier vom Herrn Weismann, darf
darf ich bei der Frau Reiterer am Schoß sitzen oder bei der Frau Schnabel? Ich hätte auch was zu sagen. Ich bin der kleine Basti aus dem Wald. So, naja, man gehört, es gehört schon immer wieder in einen Kontext gesetzt, was Sie sagen. So.
Und um was geht es jetzt?
Es geht in Wahrheit darum.
Sie erklären, dass die Regierung nicht zustande kommt.
Es geht in Wahrheit darum, dass der Bornmähner nicht die Größe hat, zu sagen, jawohl, die Freiheitliche Partei verhandelt hart, die Freiheitliche Partei verhandelt im Interesse ihrer Wähler und die Schwarzen sind Betonschädeln. Das bringt er nicht übers Herz, weil dann würde er der FPÖ indirekt recht geben.
FPÖ-Pressesprecher.
So. Nein, aber das musst du doch sehen. Entschuldige, wir haben gestern die Eva Schütz gesagt, die doch selber als Schwarze gesagt hat hier, ja, ich glaube, meine Leute haben es nicht ganz kapiert, was da rennt, die Niederösterreicher. Die kapieren nicht, was da geht. Ja, jetzt
was,
fällt der Hanni fällt seit der Gemeinderatswahl, fällt ihr 80 Bürgermeister. Es fällt ihr ein paar hundert Gemeinderäte. Das kapiert sie nicht. Es fällt in der Steiermark der Landeshauptmann. Das kapieren sie nicht. Es fällt ihnen 1 Million Wähler, die haben es verloren. Die letzten 4 Jahre auf der Straße gelassen, das kapieren Sie nicht. Sie haben 6 Millionen Euro Schulden, das kapieren
und
Sie
nicht. Und was schließt du daraus?
Dass Sie deppert sind. Das ist ja ganz einfach.
Und was schließt du daraus?
Nein, das ist so wieder das der Lemmings.
Du schließt daraus, die sind so angrennt, wie man sagt,
ja,
dass sie diese Koalition nicht zustande bringen werden.
Ja. Sie glauben jetzt, ich kann da genau sagen, was passieren wird.
So
sie glauben jetzt, weißt du, was jetzt passiert? Ich habe ja das gestern ein bisschen, ich war zwar nicht auf
sie
dem Jägerball, aber ich habe ja alles gehört, was da war. Ich kann dir sagen, was dort passieren wird.
Ja.
Sie werden, die ÖVP wird Neuwahlen provozieren.
Die ÖVP?
Ja. Die ÖVP wird Neuwahlen provozieren, weil daher geht es ja auch auf diese Härte, dass ich sage, die Zwangsabgabe muss bleiben, die CO2-Bepreisung muss bleiben, die Banken dürfen geschützt werden.
Ja,
warum? Weil sie dann hergehen, weil dann wird die Hanni ins Nekliché geworfen, gell? Dann darf sie wieder beim Basti antanzen. Der Herr Mattli muss sich entschuldigen, der stellt sich, weil die haben ja den Basti sehr beleidigt. Und so kleiner Ohrwaschelkaktus, bitte komm zurück, wir gewinnen kein Wahl mehr ohne die Basti. Dabei vergessen die Schwarzen, dass der kleine Konsti, das ist der 2-jährige Sohn von Basti, wahrscheinlich mehr Sympathien in dem Land jemals genießen wird, als was der Basti gemacht hat, weil der Basti steht auch noch mehr für 20%.
So, also, jetzt bist du dran.
Dankeschön.
Vielleicht erklärst du ihm zuerst, dass du das nicht gesagt hast, aber nicht die ganze Liter
Nein. Nein, ich mache das pauschal. Ich meine, ich brauche keine.
Ist immer so flieren?
Das ist das zweite Mal, dass wir unterbrochen haben.
Das habe ich noch nicht einmal angefangen.
Doch, ich habe schon. Also, Herr Groß, ich brauche keinen Übersetzer und ich brauche keinen Pseudo-Wandel. Volksempfänger, der da glaubt, den Leuten irgendwas eintrichtern zu müssen. Dafür brauche ich sie nicht. Ja? Also ich glaube, die Leute können genau zuhören und dann wissen sie, was ich gesagt habe. Da brauche ich sie nicht als Übersetzer. Wenn, ich verstehe, Herr Groß, dass Sie sehr viel lieber mit der Frau Schütz hier sitzen. Ich bewundere trotzdem, dass Sie die Größe gehabt haben, wieder zurückzukehren. Das anerkenne ich.
Wir freuen uns.
Aber ich verstehe es natürlich, weil mit der Eva Schütz können Sie Blau-Schwarz-TV machen. Also immer am Montag kann man hier Blau-Schwarz-TV einschalten. Da sehen sich zwei Brüder, Schwestern,
und eher
Schwestern
sich
im Geiste und lieben sich. Und, ja, und was dahinter steckt, macht taktisch. Jeder weiß, dass die Eva Schütz eine Freundin von Sebastian Kurz ist. Jeder kennt die Mehrheitsverhältnisse von ihrem Sender. Das wissen wir ja alles. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir da auch Blau-Schwarz-Verbinder haben und dass es in Wirklichkeit Leute gibt innerhalb der ÖVP, die wollen den Stocker und die Vernünftigen sabotieren.
Ist der damit Stocker vernünftig.
Jetzt ist das dritte Mal, dass wir unterbrechen.
Das war ein geiler Satz.
Naja, im Vergleich zum Sebastian Kurz ist sogar der Christian Stocker vernünftig. Also nicht böse sein. Schreibt euch das auf. Aber es ist durchsichtig, was hier passiert. Es ist total durchsichtig und es ist eine Verklärung. Es ist eine klassische Geschichtsfälschung, wie man sie aus diesem Exer gut kennt, dass hier jetzt gerade so getan wird, als würde die FPÖ für den sogenannten kleinen Mann eintreten, obwohl es nachweislich die FPÖ ist, im Gegensatz zur ÖVP, die den Klimabonus streichen wollte. Das war nicht die ÖVP, das war ja eine ÖVP-Erfindung. Die ÖVP-Erfindung war ja, wir machen eine CO2-Bepreisung, aber wir federn es genau für die Leute, die im Waldviertel sitzen, ab und geben ihnen einen Klimabonus dafür. Das will uns die FPÖ wegnehmen. Einfach streichen, beinhart. Wo haben sie da für die kleinen Leute was gemacht? Gar nichts. Sie nimmt sie ihnen weg bei Sky Shield, indem sie ihnen eine einfache Lösung anbietet und nachher das Heeresbudget um 10 Milliarden aufblasst und wir am Schluss mehr zahlen, als wir vorher gezahlt hätten. Ganz ehrlich, die FPÖ verarscht die Leute hier jetzt gerade. Und ich verstehe die ÖVP, diese Vernünftigen in der ÖVP, nicht die Schütz-ÖVP. Ich meine,
Den Stocker.
Ja, und auch die Christlich-Sozialen, die gibt es ja in der ÖVP. Die Anständigen. Ja, die Anständigen.
Nehammer.
Ich verstehe, dass die sagen, wir lassen uns nicht papieren von der FPÖ. Und dass sie hier sitzen und sagen, die ÖVP würde es scheitern lassen, obwohl die FPÖ jeden einzelnen Tag eine neue, absurde Forderung verlautbaren lässt.
Zum Beispiel, glaube ich, fordern seit 3 Jahren.
Nein, fünf Jahre. Nein, aber ich meine nicht die. Ich meine zum Beispiel die Abschaffung der Mitgliedschaft bei der Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, was wir gehört haben. Ich habe gelesen in der Zeitung, oh, FPÖ fordert Ö24.
Seit 10 Jahren.
Ich habe bei Ö24 in der Zeitung gelesen.
Seit 10 Jahren.
Ja, genau. Ja, ja, die FPÖ. Ja. Ja. Ja, genau. Und dass da die ÖVP nicht mit kann, dass die FPÖ sagt, diese Grenze lassen wir nicht überschreiten. Die ÖVP, wir lassen uns die ÖVP. Ja, die ÖVP sagt, wir lassen nicht zu, dass die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer zerschlagen wird.
Die haben die Wirtschaftskammer.
Eine ja klar, aber die hängen ja zusammen.
Gegenwärtig? Hm? Wird das gegenwärtig verhandelt?
Ich habe es in der Zeitung gelesen.
Möglicherweise, ja.
Schau, Achtung. Ich möchte schon auf einer gewissen Realität diskutieren.
Okay.
Ich möchte jetzt wissen, was Ihre Quelle ist, dass die Abschaffung der Zwangsmitgliedsbeiträge, also der Zwangsmitgliedschaft bei Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Koalitions...
Ö24.
Okay, gut. Steht heute halt nicht immer das Richtige drin.
Warum? Na, kein
Bild. Jetzt reicht's aber langsam.
Ich kann Ihnen auch sagen, warum.
Ja.
Wissen Sie, kennen Sie, wie die Zwangsmitgliedschaft zustande gekommen ist in Österreich?
Sie meinen den Verfassungsrang?
Genau. Na, ja, wissen Sie, wie man einen Verfassungsrang auflegt?
Ja, ja, natürlich.
Wie denn?
Ja, mit einer Zweidrittelmehrheit.
Exakt, Volltreffer. Einen Punkt haben Sie. Herr Dr. Bornmänner, verfügen Sie über eine Kenntnis, dass ÖVP und FPÖ...
Die Neos haben schon Ja gesagt.
...über eine Zweidrittelmehrheit.
Die Neos haben gesagt, sie machen...
Glauben Sie, dass der Binke Appendix die Zweidrittelmehrheit schaffen?
Ja.
Ja.
Oh Gott. Natürlich.
So. Also, jetzt bei aller Wertschätzung. Bei aller Wertschätzung. So. Diese Regierungsverhandlungen sind schwierig genug, weil die ÖVP offenbar nicht einsichtig ist.
Das
ist
schlimm.
Man braucht sie daher nicht nur toxisch vergiften, indem man irgendwelche Forderungen erfindet, die gar nicht gegenwärtig am Tisch liegen. Kann man...
Sie sagen also, Ö24 lügt, okay?
Nein, also habe ich nicht. Aber ein Stochern halt auch in
lieber
der Blackbox.
Lieber Sebastian, du hättest noch fertig machen sollen. Ja, ich habe dich ja wieder unterbrochen. Ja?
Nein,
was willst fertig. Du uns denn sagen? Du willst uns sagen, dass die Unfassbar. Vernünftigen in der ÖVP, wie du sagst, oder die Erwachsenen, wie du vorher gesagt hast, dass die jetzt in den nächsten 2 Wochen diese Verhandlungen platzen lassen werden und dann entweder zur SPÖ zurückkehren oder in Neuwahlen gehen. Und willst du uns sagen, dass der Basti dann kommt oder dass sie mit ihrer Lichtfigur Christian Stocker und seiner Vespa in Neuwahlen gehen werden? Was willst du uns sagen?
Nein, das will ich auf jeden Fall nicht
sagen. Was willst du denn sagen?
Ich glaube nicht, dass die ÖVP auch nur an Blumentopf gewinnen kann mit Christian Stocker. Das haben wir ja in der Neustadt gesehen, wo das Ergebnis desaströs war. Nein, aber es gibt in der ÖVP noch viele mehr Leute als den Christian Stocker. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Caroline Edtstadler, die ja sogar unterstützt wird von der Marlene Schwarzenegger. Ja. Naja, aber vielleicht mag es doch Bundeskanzlerin werden. Aber der Punkt ist, ich glaube, es gibt in der ÖVP genug Menschen, die haben rote Linien definiert. Eine rote Linie und... Herr Gross, glauben Sie mir, ich kann sehr gut differenzieren. Ich bin der Erste, der die Banken blechen lässt. Ich bin der Erste, der den Superreichen einen Beitrag abnimmt, um die Pensionisten zu schützen. Und im Gegensatz zu Ihnen, ich höre nämlich ganz genau, wie die FPÖ ihr Gift in die Ohren der Leute träufelt und sagt, jetzt werden wir alle einen Beitrag leisten müssen. Wir haben ja gar nicht gewusst, dass so ein großes Budgetdefizit da ist. Jetzt werden wir alle unseren Beitrag leisten müssen. Aber warte mal, die Superreichen, bei denen braucht man keinen Beitrag. Und den Konzernmanagern vom Magna-Konzern, denen bauen wir die Flugverbindung zwischen Graz und Wien natürlich schon auf, weil die müssen ja pendeln können, sonst haben sie vielleicht keine Lust, mich hier zu hackeln. Also die Leute sind ja nicht deppert und die spüren ganz genau, dass hier versucht die FPÖ ein Budgetdefizit, das die ÖVP verbrochen hat, mit den Grünen gemeinsam auf dem Rücken von Pensionisten, arbeitenden Familien und so weiter zu sanieren. Und ich bin der Meinung, die ÖVP sollte, und ich bin wirklich in vielen Punkten kein Freund dieses Wirtschaftsflügels der ÖVP, der momentan...
Aber welcher Meinung bist du? Du bist der Meinung, dass...
Ich bin der Meinung, wir sollten gerade jetzt, wir haben jetzt viele Jahre der Instabilität und der Krise hinter uns, wir haben eine Zeit vor uns, wo wir einen wild gewordenen Donald Trump in den USA, einen wild gewordenen Wladimir Putin in Russland und rundherum lauter Menschen mit einem zweifelhaften Demokratieverständnis haben. Ich würde mir wünschen, dass sich der Michael Ludwig und der Erwachsene auf ÖVP-Seite hinsetzen und sagen, aus, bevor man da jetzt wirklich groß... ein Theater machen und die Demokratie gefährden, einigen wir uns auf 5, 6 große Maßnahmen zur Entlastung der Menschen, der Wirtschaft, unserer Kinder und dann gehen wir in Neuwahlen.
Aber
warum ist das nicht möglich, das zu machen?
Du bist der Meinung, die soll mit ihrem einen Mandat Überhang jetzt eine rot-schwarze, in dem Fall schwarz-rote Koalition mit einem
Wolfgang, Kanzler Stocker, die Neos haben schon gesagt, sie werden das stützen.
Ja.
Also warum das nicht machen?
Das heißt,
ich sage ja nicht, dass er Liebesheirat.
Solange es gut geht, sollen sie das machen und dann sollen sie in Neuwahl gehen.
Ganz
das ist
ehrlich,
ein sehr spannender
Das ist mir lieber als ein Kanzler Kickl. Das ist mir lieber als das, was ich jetzt heute vorgelesen habe. Ja. Weil dort, wo Schwarz-Blau regiert, dort, wo die Blauen die Hand drauf haben, zahlen am Schluss immer die Menschen die Rechnung. Ich habe keinen Bock mehr drauf.
Also du sagst, es soll eine schwarz-rote Regierung geben, die der Ludwig ausverhandeln soll.
Gestützt von den Neos und den Grünen.
Die soll mit ihrem einen Mandat überhaupt agieren.
So ist es.
Und solange eines ist.
Ist nur noch eins?
Eins. Also burgenländisch. Das burgenländische Mandat hält sie, aber die sind jetzt eh für Grün. Das ist nicht so tragisch. So, also, du bist der Meinung, die sollen regieren.
Ist mir lieber als der Kanzler Kickl.
Und dann sollen schlimmstenfalls in der Neuwahl.
Genau, und vor denen fürchte ich mich.
Und sollen ein paar große Projekte.
Ja, so ist es.
Gut, ist eine spannende Ansage. Finde ich sehr spannend.
Die Ansage kenne ich
ja schon. Ja, und was sagst du dazu?
Die kenne ich ja jetzt seit 140 Tagen.
Eine gute Idee, eine realistische, weil du bist ja der Meinung, es wird scheitern.
Ich bin der Meinung, wenn scheitert, bevor das jetzt ein elendslanger Swingerclub wird, der 300 Tage jeder mit jedem, alle 10 Tage jeder mit jedem, einmal neu durchwechseln. Ja, ich hoffe, sie verhüten die alle dort, also von den dreien. Bevor das alles so rennt, bin ich der Meinung, fragen wir wirklich den Wähler. Also ich sage, ein Ende mit Schrecken, ein Schrecken ohne Ende. Und ich sage, sofort wählen.
Das ist ja der neue Trick von euch,
FPÖ-Sympathisanten. Und wir gehen.
Ihr sagt zu immer am 27.
Schau, ich
mit
bin,
ÖVP
nein,
und SPÖ keinen anderen Spitzenkandidaten.
Ich bin immer der Meinung, der Wähler hat immer recht.
27.
Ich habe einen hohen Respekt. Ich habe einen hohen Respekt. Legen wir es mit der Wienwahl zusammen.
Das geht
sich nur nicht aus, weil das ist der 27. April. Mit den Fristen geht es jetzt nicht aus.
Also
wir werden im Juni wählen. Ja, Ende Juni werden wir wählen. Das würde sich ausgehen, sage ich, passt, erledigt. Der Souverän ist am Wort. Er wird die gescheiterten Ampelverhandlungen zu beurteilen haben. Er wird im Übrigen die ÖVP-Haltung, Bankenabgabe, CO2-Bepreisung, Klimasteuern etc. zu beantworten haben. Aber Herr Dr. von Mehner, eine Sache. Nein, ich möchte etwas in eigener Sache. Na doch, in eigener Sache. Der Dr. Bornmänner hat gerade vorher gemeint, ich komme in dem Rechtsextremismusbericht vor. Wissen Sie, in was für einem Zusammenhang?
Ja. Ich weiß das hat alles was. Über die Regierung.
Dass ich rechtsextrem werde?
Nein.
Okay, wissen Sie was?
Ich sag's gerne, aber ich
bin der Moderator. Ich suche es mir selber aus. Nein. Herr Dr. Bornmänner,
ich habe das nie behauptet.
Wissen Sie, was ich von einem Verein halte?
Ja.
Wo der Vorsitzende, der Herr Dr. Michael Häupl ist. Nein, ich möchte es nur sagen. Wo der Herr Häupl drinnen sitzt, der Herr Schicker, der Gewerkschaftssekretär Merni, das halbe die Who is Who der Sozialdemokraten und der Grünen. Ja. Ich trage schweren Ohren auf meinem Revier.
Okay. Doppelt.
Gut. So, okay.
So, Aussage kommen vom Herrn Kickl.
Nein, wirklich. Frage. Wissen Sie was? Die Beurteilungsfähigkeit von den gescheiterten Gestalten aus dem rot-grünen Eck, die beurteilt und die Frau Blimlinger. So, also bei aller Wertschätzung. Gut. Nein, so. Wirklich. Ist er
also,
nicht. Die habe ich im Parlament mal angeschaut, ich einmal möchte, und herreden.
Ich möchte zu einer Schlussfrage kommen.
Das ist ja jede neue
lieber Situation. Gerald, lieber Gerald, wichtige
zuzuhören
Schlussfrage.
Beim Quaken.
Wichtige Schlussfrage. Wäre es für Herbert Kickl nicht richtiger und intelligenter, sich jetzt mit der ÖVP zu einigen und seine Ära als Volkskanzler zu beginnen, als jetzt entweder zu riskieren, dass ihn der Herr Ludwig und die ÖVP austricksen, oder aber eine Neuwahl zu riskieren, oder ob er überhaupt das Chaos zu riskieren. Wäre es nicht gescheiter, er springt ein bisschen über seine blauen Linien drüber und schaut, dass diese Regierung zustande kommt und der Volkskanzler wird.
Wölfchen, ich verrate jetzt ein großes
Geld. Geraldchen.
Ja, so.
Ja?
Der Herr Ludwig hat überhaupt kein Interesse, dass vor dem 27. April eine Ampelregierung zustande kommt.
Ja, die kommt
extra, er hat extra die Wahl vorverlegt, weil er damit gerechnet hat, dass Blau-Schwarz zustande kommt. Jetzt rotiert das Schnitzelgesicht gerade im Rathaus und denkt sich, scheiße, dann kommt der Babler wieder in die Ziehung. Der Babler ist ja der größte Wahlkampfhelfer der Freiheitlichen Partei in Wien. Alle behaupten, der Nepp hat den Babler gezahlt. Das behaupten mittlerweile Leute. Das heißt, der Herr Ludwig hat überhaupt kein Interesse. Das wird möglicherweise ab nächster Woche direkt in der heißen Phase des Wiener Gemeinderatswahlkampfs den Herrn Babler, die Frau Meindl-Reisinger und den Herrn Stocker allein optisch das Bild an einem Tisch haben. Das heißt, der Herr Ludwig betet gerade, dass die ÖVP sie einrenkt. Der ruft gerade alles
in Frage
und sagt, andere, wisst was, ich zahle euch die Bankenabgabe
ich liebe,
mit dem Streik von der Gewerkschaft.
Herzog. Okay, das muss man verstehen. Das ist Realpolitik, so. Das ist die Macht des Faktischen.
Ich liebe dein Polit.
Die Roten haben überhaupt kein Interesse, dass der Herr Babel in einer Regierung sitzt.
Ich liebe dein Politkabarett, Geraldchen. Ja, Geraldchen, so. Geraldchen. Ja? Aber die Frage war eine andere. Ja. Sollte Herbert Kickl nicht schleunigst schauen, dass er seinen Volkskanzler
in
den Tücher kriegt, damit er endlich regieren und endlich seine Posten bekommen kann?
Wolfgang, zur Einigung gehören zwei Menschen, okay? In dem Fall sogar mehr, weil mehrere Verhandler sind. Und die Einigung kann nur stattfinden, wenn man, bevor man sich einigt, die Realität anerkennt. Und ich habe wirklich den Eindruck bei der ÖVP, sie anerkennt die Realität nicht. Und ich habe das jetzt in mehreren Gesprächen gemerkt, die ÖVP anerkennt das große Schicksal nicht. Sie glaubt, es waren fremde Mächte, die Ostküste, die Echsenmenschen, ja, wie auch immer,
aber man
der
kann
ihnen
ja
das Wahlergebnis eingebrockt hat.
Gerhard,
die wollen das korrigieren, die wollen noch einmal wählen, weil sie dann glauben, es wird besser.
Gerhard,
und ich erkläre den Dumpfschädeln, du kannst nicht dreimal gegen die Wand rennen, ohne dass es nicht eine Matschbirne so wird. Und das,
aber man kann ja auch mit jemandem regieren, der die Realität nicht anerkennt. Das soll es ja schon gegeben haben.
Na ja, aber
auch Donald Trump erkennt die Realität nicht wirklich an und regiert prachtvoll, wie man gleich im nächsten Einstieg feststellen wird.
Der macht
so, also könnte nicht auch der Herbert Kickl schauen, dass er sagt, jetzt schauen wir, dass wir unsere Regierung endlich zusammenbringen.
Ich höre aus dem Umfeld dieser Verhandler, zu denen er keinen Kontakt, bin ja nicht Mitglied, aber ich höre aus dem Umfeld, was heraussickert, sie sind sehr bemüht, eine Regierung zustande zu bringen. Und es wird seit Tagen immer schwieriger. Und ich habe von einem Verhandlerumfeld, also es ist alles Tracciando, also ich habe es nicht
Tracciando,
sie äußern auf der Wiener Szene, die Chance, dass es überhaupt gibt, nur mehr 25%.
25%. Deshalb bist du dir sicher, es gibt es nicht.
Ja, aber er war sich in Burgenland auch sicher.
Es ist ein Wunder.
Gut,
schau, wenn die nächsten Tage die ÖVP zur Vernunft kommt, die nächsten zwei Wochen, dann haben wir in zwei Wochen eine Regierung. Wenn sie so weiter tut, haben wir nächste Woche eine Neuwahlland.
Es könnte auch sein, dass die FPÖ bei der Bankenabgabe umfällt.
Bitte
sehr. Meine Vermutung ist ja eher, deine Einschätzung, glaube ich, ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, der Herbi will unbedingt Volksoberreiter werden und seine Ponys wieder ins Gestüt zurückholen. Und ich glaube, dass
der Herbi heißt der Kick.
Entschuldige, ja, ich dachte, wir sind hier auf der vertrauten Ebene, wie Wölfchen und so weiter. Also, du ein bisschen Herbi.
Herbchen.
Ja, der Herr Herbert, ich glaube, dass der ein sehr großes Interesse daran hat, endlich an die Macht zu kommen, weil er ja immer noch wahnsinnig
gekränkt ist. War ja meine Frage.
Weil er wahnsinnig gekränkt ist. Und deswegen,
also, ja, wie Volkskanzler.
Jetzt schauen wir uns einmal an, ob die FPÖ tatsächlich eine Bankenabgabe durchbringt oder ob es da nicht heißt, wir haben uns geeinigt, indem die Banken irgendwelchen FPÖ-Funktionären um 2% billigere Kredite geben. Oder irgendwem anderen. Also es ist ja immer die Taktik, wir fordern etwas, Aufschrei, wir bekommen die Hälfte davon. Also ich bin gespannt, ob die FPÖ wirklich bei ihren Forderungen bleibt und wie viel am Schluss
durchzusetzen ist. Müsste Herbert Kickl nicht jetzt eigentlich ein bisschen nachgeben, damit er seinen Volkskanzler ins Trockene bringt?
Ich bin unbedingt. Und vor allem, er müsste endlich einmal Sachen machen, die in seinem Programm drinnen stehen und die den Menschen eine Entlastung bieten.
Zum Beispiel?
Jetzt, zum Beispiel die CO2-Steuer abschaffen. Wieso macht er eine Pressekonferenz, in der er sagt, wir werden den Klimabonus abschaffen? Wenn man von der CO2-Steuer spricht, dann sagt er, Gegenstand von Verhandlungen, der Gerald Gross. Warum hören wir ganz viel über irgendwelche Anschaffungen von Militärmaterial von Neuem? Also ich habe gehört, das Verteidigungsbudget muss aufgeblasen werden, es muss mehr investiert werden, der Schutz der österreichischen Festung muss hochgefahren werden. Ich habe aber kein einziges Wort vom Corona-Untersuchungsausschuss gehört. Wo ist der Corona-Untersuchungsausschuss? Und das wundert mich.
Die Corona-Aufarbeitung war in der Festung-Pyramide zentraler Bestandteil der Rede.
Habe ich von der
Sehnsucht des Herbert Kickl nach seinen Ponys groß genug sein, dass er letztendlich doch noch den Volkskanzler macht und wir blau-schwarz bekommen?
Ich halte es für, also wenn die Erwachsenen bei der ÖVP nicht das Ruder übernehmen, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass der Herbi zwar, wie heißt es so schön, als Tiger wegspringt, aber als Bett verliert.
Aber Herr Dr. Bann, meine eine Zwischenfrage, wer sind die Erwachsenen in der ÖVP?
Menschen?
Wer? Genau.
Wiener Wirtschaftskammerpräsident.
Sie erklären gerade vorher, dass der Christian Stocker für Sie ein christlich-soziales Vorbild ist.
Nein.
Der Christian, also doch nicht.
Nein, wie kommen Sie auf das?
Gerade vor 20 Minuten
nein,
gesagt.
Habe ich überhaupt
nicht. Hast du gesagt,
nein.
Das müssen wir uns jetzt merken, nein, dass er den Christian Stocker so lobt?
Nein, hast ich habe gesagt, gesagt, er ist mir immer noch lieber als der Kick.
Okay, gut.
Aber er ist für mich ein christlich-soziales Vorbild.
Er hört auch nur mehr partiell zu.
Vielleicht hören Sie
es nicht. Ja, nein, sag's nicht. Also, Der Christian Stocker verhandelt mit dem Kickl. Also ist er jetzt der vernünftige Stocker oder der unvernünftige Stocker?
Wir wissen doch beide, dass der Christian Stocker Marionetten ist von den wirklichen Machthabern.
Ja, aber da frage ich Sie, wer?
Na, zum Beispiel die Caro.
Ist es der Schweinschädel vielleicht?
Entschuldigung, Caroline Edtstadler hat es geschafft.
Sie glauben, dass die Caroline Edtstadler die Mächtige in der ÖVP ist?
Darf ich ausreden?
Okay.
Caroline Edtstadler hat es geschafft, von einer Woche Presseaussendung, Caroline Edtstadler wird sicher nicht meine Nachfolgerin, zu Caroline Edtstadler wird selbstverständlich meine Nachfolgerin. Gut. Ich glaube, die hat einiges zu sagen in der ÖVP.
Gut, also, mein Lieber, du meinst, letztendlich werden sich die Vernünftigen und Erwachsenen in der ÖVP nicht durchsetzen.
Das ist meine Befürchtung.
Die Sehnsucht nach den Ponys wird so groß sein, dass wir doch blau-schwarz.
Das ist meine Befürchtung.
Gut. Und du sagst bestenfalls noch 25%.
Schauen wir, was die nächsten Tage bringen, aber es schaut nicht gut aus.
Die nächsten zwei Wochen sind entscheidend.
Nächsten Dienstag.
Die nächsten Tage,
ich hasse nicht Rudi Anschober
und dann nicht Mückste. Ist der noch immer Arzt?
Nächsten Dienstag.
Nein, ich wohne im Altfeld.
Nächsten Dienstag.
Was haben Sie da? Ein Tierarzt, der Sie behandelt?
Der für die nächste Pause.
Naja.
Nächsten Dienstag, bitte, hören wir von euch die nächste Analyse. Es könnte aber sein, dass wir uns vielleicht schon vorher hören. Oh. Nämlich, wenn das Ganze noch diese Woche scheitert.
Oh, das wäre her.
Dann seid ihr natürlich sofort zugeschaltet. Okay. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann sprechen wir über das große Vorbild von Herbert Kickl, das große Vorbild von Gerald Kengross und den Mann, über den derzeit die ganze Welt spricht. Unser Donaldchen Trump. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wow, das ist spannend heute am Dienstagabend. Beide Herren in Hochform. Sebastian Born-Mehner ermahnt die ÖVP endlich, die Erwachsenen ans Ruder zu lassen. Und Gerald Groß hat mit der blau-schwarzen Regierung schon abgeschlossen. So, höchste Zeit, dass wir uns der großen Weltpolitik widmen. Das heißt, von Herbert Kickl zu seinem großen Vorbild. Donald Trump. Bist du narrisch? Der gibt's uns derzeit aber, oder, Gerald?
Naja, schau, Donald Trump macht in Wahrheit das einzig Vernünftige. Währenddessen wir in Europa noch immer glauben, dass wir Rückführungsabkommen brauchen, sagt er, Freunde, mir reicht's, es ist genug gesprochen. Ja. Startet die Maschinen, wir haben in unserem Land illegale Asylwerber, wir haben kriminelle Asylwerber, das heißt die Guten ins Lüpfchen.
Nach Kolumbien, muss wieder umdrehen und zurückfliegen, wer nicht landen darf.
Und binnen von 24 Stunden schiebt er ab. Wir haben allein heute,
muss er wieder umdrehen,
wir haben allein heute, Wolfgang, ich möchte eine Ziffer nennen, weil ich sie heute ausrecherchiert habe aufgrund einer Anfrage im Bayerischen Landtag, wo ja wir jetzt erlebt haben, diese Tragödie Aschaffenburg, ein zweijähriger Janis, der durch 8 Messerstiche getötet worden ist, von einem, der 3-mal straffällig wurde und nicht abgeschoben wurde. In Bayern, allein im Freistaat Bayern, befinden sich 25.000 Asylwerber, die ausreisepflichtig wären und nicht abgeschoben werden. Wie im Übrigen dieser eine Mörder von Aschaffenburg. Und der Donald Trump geht da einen anderen Weg. Der sagt, ich habe eure ganzen Ausreden jetzt Jahre gehört, warum man nicht kann. Ich habe die gesetzlichen Bestimmungen gehört, warum man nicht könnte. Und er sagt, Ausschluss. Die Flieger werden in Gang gesetzt, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, kommen in den Flieger und werden abgeschoben in ihre Herkunftsländer. Und ich halte das für sehr vernünftig.
Bitte.
Also Donald Trump, was er ankündigt und was er macht. Ja? Was er angekündigt hat, er wird innerhalb von 24 Stunden den Ukraine-Krieg lösen. Wir haben jetzt schon mehrere Stunden als 24 vergehen gesehen. Inzwischen hat er gesagt, es werden doch wahrscheinlich eher 6 Monate sein.
100 Tage.
Genau, 100 Tage. Und wie versucht er das zu machen? Man hört nämlich den Wladimir Putin immer noch lachen. Er hat gesagt, er wird die Sanktionen verschärfen. Ja. Herr Groß, er wird die Sanktionen verschärfen. Seit 2 Jahren höre ich von Ihnen, Sanktionen sind wirkungslos, schaden nur uns selbst, Schwachsinn, Idioten und so weiter. Und was macht Ihr großes Vorbild, Donald Trump? Er wird die Sanktionen verschärfen. Weil dann wird der Wladimir Putin sicher einbrechen. Grandioses Wahlversprechen, nichts davon gehalten. Was hat er gesagt? Er wird den Hamas-Israel-Konflikt lösen. Was sehen wir? Wir sehen im Gazastreifen die uniformierten, bestens ausgerüsteten Hamas-Kämpfer, wie sie jubeln, durch die Straßen ziehen und sich als Helden feiern lassen und den Israelis tote Gefangene zum Austausch anbieten. Und kein einziges Wort außer irgendein sinnbefreites Gerülpse von einer kompletten Säuberung oder keine Ahnung, wie er es genannt hat, des Gazastreifens von Palästinensern. Die sollen alle weg dort. Also das sind nur zwei Beispiele. Und jetzt zu der Kolumbien-Geschichte, weil das ist sehr wichtig, sich das anzuschauen. Das muss man differenziert betrachten. Ich bin der Erste, der sagt, straffällig gewordene Asylwerber gehören abgeschoben. Da bin ich der Erste. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass solche Menschen bei uns ihre Zeit verbringen dürfen, auch nicht in österreichischen Gefängnissen. Und ich verstehe natürlich dann auch, dass alle Menschen in den USA das Gleiche auch für ihr Land wollen. Aber was man nicht machen kann, ist, man kann nicht Menschen menschenrechtswidrig fesseln und knebeln, in eine Transportmaschine schmeißen und dann, ohne mit dem Aufnahmestaat es auszumachen, einfach dort landen und glauben, das funktioniert so. Es hat nicht funktioniert. Die kolumbianische Regierung hat gesagt, wir nehmen unsere Staatsbürger zurück, aber nicht auf so eine entwürdigende Art und Weise. Wir holen sie mit unseren eigenen Maschinen oder setzen sie in Zivilflugmaschinen, dann nehmen wir sie zurück. Aber gegen die Art protestieren wir. Und wie Donald Trump reagiert, er sagt, ich mache euch wirtschaftlich kaputt. Also entweder ihr nehmt die jetzt auf die Weise, wie ich es euch diktiere, oder ich mache euch kaputt.
Na, was glaubt, 50% Zoll auf
eure... Das ist eine wirtschaftliche Kaputtmachung.
Ja.
Also das ist die Art von Donald Trump. Und wie man da als Europäer applaudieren kann, wo man doch weiß, dass der ein Wirtschaftsprogramm fährt, das gegen die Europäische Union gerichtet ist. Gratulation, Herr Groß, weil jedes Mal, wenn die Europäische Union, von der Sie sagen, sie sollen erwachsen werden, und Donald Trump ist der Weckruf der europäischen Einigung, wenn jetzt die europäischen Staaten sagen, wir wehren uns gegen die Diktate des Donald Trump, dann wird er sagen, dann mache ich euch wirtschaftlich kaputt.
Ja.
Und das sind sie gut? Nein, das finde ich schrecklich.
Ich glaube, das, was der Gerald Groß am Donald Trump bewundert, ist, wie schnell und mit welcher Power der seine Wahlversprechen umsetzt.
Interpretierst
du mich? Ja, darf ich doch, oder?
Nein, ist in Ordnung.
Du bewunderst
aber der Ukraine-Krieg ist noch immer nicht
geschehen. Wie schnell er seine Wahlversprechen umsetzt. Gut, war ja mit dir bei einer Trump-Veranstaltung, bin ja neben dir gesessen.
Ja, aber da war ich lange nicht so begeistert wie du. Ich sag's nur bei der Gelegenheit.
Ich habe über seine Witze gelacht.
Ja.
Unter anderem, dass er gesagt hat, der hat zum Kim gesagt, wir haben beide einen roten Knopf, aber meiner funktioniert.
Ja, weiß ich.
Gut.
Das ist auch so ein Punkt.
Herr Dr. Bornmänner.
Guter Witz.
Ja, war ein sehr guter Witz. Herr Dr. Bornmänner, es ist eine recht einfache Geschichte. Sie gehen, wir reden von dem Integrationschaos, das in den USA stattfindet. Mhm. Dem Wolfgang Fellner ist Los Angeles nicht ganz unbekannt, sagen wir es einmal so.
Echt?
Er weiß vielleicht, dass in Los Angeles bei Raubüberfällen, ich habe es schon mehrmals hier gesagt, bei einem Wert unter 1.000 Euro die LA Police nicht einmal mehr ausrückt. Unter 1.000 Euro, ich sag's nur. Dass Los Angeles beispielsweise sehr viele illegale Einwanderer aus Mexiko hat. Dass nicht zuletzt diese Zuwanderung, die keine Asylkrise ist, sondern eine echte Völkerwanderung ist, hat nichts mit Asyl zu tun. Du musst aus Mexiko nicht fliehen in die USA. Nicht Asyl. Niemals Asyl. Dass das zu einem massiven Chaos geführt hat und zur Abwahl der Demokraten, also Kamala Harris, vormals Joe Biden. Donald Trump geht nun her, ist berechenbar und sagt, okay, all das, was mir Berater, Politiker, Diplomaten die letzten 10 Jahre vorgeschlagen haben, ist alles gescheitert. Seit 10 Jahren haben wir nun, wir feiern das Jahr 2025, die wir schaffen, Krise in Europa. Ruben aus Mannheim, Anne-Marie,
ja.
Danny, Magdeburg, Solingen,
ja.
Wien, Berlin, Breitscheidplatz, Taylor Swift-Konzert.
Wir reden aber jetzt über den Drachen.
Herr Dr. Bornmänner, währenddessen wir seit 10 Jahren darüber reden, Sie von europäischer Lösung sprechen, der Nächste sagt, er muss mit Tunesien ein Auslieferungsabkommen machen. Der Dritte sagt, nein, nach Syrien können wir nicht. Urlauber landen dort zwar, aber die österreichische Bundesregierung kann die Syrer nicht abschieben, wir nach Libyen nicht abschieben, wir in den gesamten arabischen Raum nicht abschieben, wo jeden Tag 3 Linienmaschinen aus Wien gehen, geht der Donald Trump her und sagt so, das Gesetz und die Demokratie gibt mir die Möglichkeit, ein Präsidentendekret zu unterschreiben. Das tue ich jetzt. Ich schiebe ab die, die illegal sind, die kriminell geworden sind, die keinen Aufenthaltsstatus haben. Ganz einfach. Und die sind weg. Und die bringt er, egal auch wie, Herr Dr. Bornmänner, in seinen Flugzeug nach Kolumbien. Und wenn zum Beispiel Kolumbien, gleichsam wie Tunesien oder Syrien, sagt, das wollen wir aber nicht, wir haben euch ja die Kriminellen geschickt, wir nehmen sie nicht zurück, dann sage ich Ihnen jetzt Folgendes. Währenddessen Europa und Österreich und Deutschland hunderte Millionen Euro Entwicklungshilfegelder auszahlen, feministische Toilettenanlagen in Afrika bauen von der Frau Baerbock. Feministische Toilettenanlagen. Solaranlagen mitten in der Wüste und Steckdosen. Dann sage ich als Europa, wisst ihr was, Freunde,
Wollt ihr unsere paar hundert Millionen Euro ja auch in Zukunft haben? Dann nehmt eure Leute wieder zurück, die ihr uns geschickt habt. Und das ist ein ganz ein einfacher Grundsatz, der für mich mit dem Gesetz in Einklang zu bringen ist, mit der Demokratie. Und wissen Sie, wenn das der Herr Söder oder der Herr Merz, Schlusssatz, wenn der Herr Söder oder der Herr Merz das gemacht hätten, oder der Herr Scholz oder die Frau Weser, dann könnte der Janis aus Aschaffenburg, der gleich alt ist wie Ihr Sohn, noch bei seiner Familie sein.
Na, das werden wir sehen, ob es dem Donald Trump wirklich gelingt, alle diese
Ukraine, bitte.
Attentate.
Ukraine, sage ich Ihnen auch. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner. Wir wissen, Donald Trump neigt zu Übertreibungen, aber er ist im Sinn und im Inhalt präzise. Das, was er will, kündigt an. Dass ich auch im Vorfeld der Inauguration gesagt habe, es wird ihm in 24 Stunden vielleicht nicht ganz gelingen, aber er wird einen Schritt tun, damit dieser Krieg ein Ende findet, das ist mir klar. Dass er Sanktionen androht, nämlich keine europäischen Sanktionen, sondern US-Sanktionen. Und die US-Sanktionen sind mir vollkommen wurscht, was der mit seiner US-Vermögen macht und mit seiner Sanktionitis. Mir geht es um Europa, okay? Wir sind neutral zwischen den Stühlen. In einem Wirtschaftskrieg zwischen der USA und Russland soll er tun, was er will. Im Übrigen müssten Sie mit Ihren Oberschenkeln applaudieren, wenn der Donald Trump US-Sanktionen erfordert, weil Sie ja der waren, der sogar einen Truppeneinsatz der USA in der Ukraine wollte und Sanktionen. Sie müssten sagen, Donald Trump, der große Kriegsherr gegen den Putin, Kremlknecht. Jetzt frage ich Sie noch einmal, auf welcher Seite stehen Sie heute? Nur weil Sie gegen den Trump sind, stehen Sie schon auf der Seite von Putin?
Nein, gar nicht.
Nur weil Sie gegen die FPÖ sind, stehen Sie auf der Seite der Banken? Nur weil Sie gegen Trump sind, stehen Sie auf der Seite vom Aschaffenburger Mörder? Nur weil Sie gegen wen anders sind, der Feind meines Feindes ist mein Freund, argumentieren Sie hierinnen und nehmen jeden Tag einen anderen Standpunkt ein, je nachdem, wie sich der Feind zum anderen hin- oder zubewegt? So geht's nicht,
Herr Professor. Dann haben Sie offenbar nicht
zugehört. Ich höre Ihnen genau zu.
Ganz kurze Replik.
Ich setze in Kontext.
Okay. Passt. Ja, aber Sie kurze sollten Replik. Keinen Kontext setzen, sondern einfach
kurze
zuhören.
Kurze Replik.
Ja, kurze Replik. Also, ich habe eingehend gesagt, ich bin auch dafür, dass wir kriminelle Menschen abschieben. Ich glaube nur, dass es auf eine menschenwürdige Art und Weise passieren sollte. Und Ukraine, Herr Groß, das, was Sie gerade gemacht haben, ist die Relativierung all dessen, was Sie angekündigt haben. Sie haben gesagt, Donald Trump wird einen Deal machen. Wir werden schon sehen, ganz zack.
Ich hoffe.
Und nichts passiert. Ganz im Gegenteil, es fließt nach wie vor, und das finde ich gut, Milliardenhilfe in die Ukraine. Die US-Rüstungsindustrie verdient nach wie vor Milliarden an dem Krieg dort drüben. Und ich prognostiziere Ihnen, wir werden noch viele Jahre Krieg erleben, weil er das, was er mit dem Kim das gemacht hat...
Auf.
Darf ich ausreden?
Ja.
Weil das, was er mit dem Kim gemacht hat, er hat gesagt, er trifft den Diktator in Nordkorea, weil dann wird er quasi erkennen vor der Macht seiner Amtsfülle und dem großen roten Knopf, dass er quasi abrüsten soll. Donald Trump ist nach 4 Jahren gegangen und Kim ist brutaler und schlimmer als jemals zuvor. Und das ist genau die Logik von Donald Trump.
Jetzt trifft er ihn eh wieder mit dem roten Knopf.
Ja, so, bin ich sehr gespannt.
Du, es geht beim Trump ja aber nicht nur ums Abschieben, sondern es geht darum, dass er Amerika in eine neue goldene Ära führen will. Ja? Er will eine Digitaloffensive für 500.000 Milliarden Dollar starten. Das kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen. Ja, mit dem Geld der Softbank und so weiter. Also unfassbare Beträge.
500 Billionen?
Ja.
Verrückt.
500 Billionen. Auf mehrere Jahre, auf seine Amtszeit. Ja. Und nur als Beispiel, das kann man sich vorstellen, was da auf uns zukommt. Er will Grönland annektieren, den Panama-Kanal. Grönland ist ja fast schon durch. Schaut schon so aus, als würden ihm die das schon geben und sagen, die Grönländer wollen eh gern Amerikaner werden. Und das soll sein, wenn es da eine Volksabstimmung gibt, geht es 90-10 für Amerika aus. Anyway, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, der Mann ist ja mit einem Megaprogramm angetreten, hat 100 Dekrete schon am ersten Tag unterschrieben und seither arbeitet wie ein Maniker eher daran, Amerika neu aufzustellen. Was sagst du dazu?
Was ich dazu sage, ist, als jemand, der sich sehr genau angehört hat, was die ehemaligen Berater von Donald Trump gesagt haben, zum Beispiel Steve Bannon und andere. Es gibt ja wunderbare Dokumentationen, denen die zu Wort kommen und die sagen, als Donald Trump damals ins Weiße Haus gekommen ist, hat er überhaupt nicht damit gerechnet. Er selber war total überrascht, fast schon entsetzt, dass er es geschafft hat. Unvorbereitet. Und so hat auch seine erste Amtszeit ausgeschaut. Unvorbereitet. Das ist das gleiche Phänomen, meiner Meinung nach, wie wir es übrigens in Österreich mit Herbert Kickl erleben. Diesmal, und das macht sie so gefährlich, Donald Trump wie Herbert Kickl, diesmal sind die Rechtspopulisten, manche sagen Rechtsextremen, wahnsinnig gut vorbereitet. Sie sind transnational vernetzt und sie wissen genau, was sie machen. Und wir haben gesehen, bei der ersten Inauguration von Donald Trump 2016 sind keine Tech-Milliardäre an der Seite gestanden.
Ja.
Diesmal schon.
Alle.
Alle. Alle. Und zwar deswegen, du hast es richtigerweise gesagt, wohin werden die 500 Billionen Digitaloffensive fließen? Ja. Na, in die Tech-Konzerne.
In die Landwirtschaft. Ja?
That's it.
Ja?
Und was wird Europa sagen? Europa wird versuchen, Datenschutzvorschriften und so weiter geltend zu machen und zu sagen, wir wollen zum Beispiel unsere Jugendlichen nicht mehr von TikTok irgendwelche muslimischen Fanatiker radikalisieren lassen. Sitzt auch bei der Inauguration Party der TikTok-Manager. Das war das fünfte Mal übrigens, dass sie mich unterbrochen haben. Aber wir wollen nicht mehr, dass diese Fake News schleudern wie X und TikTok und so weiter unsere Kinder radikalisieren. Das sind nur noch Islamisten und Rechtsextreme, die den Kindern Gift in die Ohren träufeln. Und was wird Trump sagen? Wenn ihr meinen Tech-Konzernen nicht freie Fahrt lässt, dann mache ich euch wirtschaftlich
Musk und Oracle sollen sie übernehmen. Meine zwei
ganz
besten
genau.
Tech-Milliardäre.
So ist es.
Musk und Ellis.
Ja, genau. Und was passiert jetzt? Jetzt passiert, Donald Trump schießt, also Elon Musk schießt mit Geld Steuergeld. Weil was hat Trump? Die 500 Billionen seiner Netze aus seiner Privattasche, aus seinem vergoldeten Trump Tower, das ist das Steuergeld von den Hackeln aus Pennsylvania. Die schießen damit Satelliten rauf und machen das Starlink-Netz. Und immer mehr Macht geht auf irgendwelche Tech-Oligarchen. Und die Oligarchisierung der US-Wirtschaft. Nein, aber nicht um den Preis. Ja. Wir, in der letzten Sendung, Wolfgang, hast du richtigerweise gesagt, warum können wir uns kein europäisches TikTok machen?
Ja, okay.
Warum schaffen wir es nicht, dass unser Copernicus und wie sie alle heißen, unsere ESA, Serversatelliten aufschießen. Es ist ja kein Naturgesetz.
Der will allerdings in seiner Amtszeit die amerikanische Flagge am Mars hissen.
Ich traue ihm das sogar zu.
Ja.
Ich glaube, dass er so viel Steuergeld von den Hacklern aus Pennsylvania nimmt, um irgendeine Elon Musk-Rakete auf den Mars zu schicken. Was haben wir nur davon? Ich glaube, Donald Trump, und das werden wir erst in der Retrospektive betrachten, weil ich verstehe, dass sehr viele Menschen, genauso wie in Österreich, wütend sind und sich einmal hoffen, dass er das alte System zerschlägt. Das ist ja die Triebfeder seiner Politik.
Ja, genau.
Aber das Problem ist, und das sollten die Leute einfach nur die Zeichen sehen, wir erleben, wer sind seine besten Freunde? Elon Musk, Hitlergruß Musk, AfD Musk, Giorgia Meloni Musk, Andrew Tate Musk. Also der reichste Mann der Welt, der massiv davon profitiert hat, dass die europäischen Regierungen alle gezwungen haben, E-Autos zu kaufen, weil das ist der Grund, warum er so viel verdient hat. Vor allem auch mit Zertifikatshandel
und?
Übrigens.
Ja.
Elon Musk hat sehr gut daran verdient, dass die letzte Biden-Regierung versucht hat, das Klima zu retten.
Ja, und
dieser Mensch macht jetzt Politik in Europa und versucht, die europäische Regierung zu destabilisieren.
Über das reden wir gleich. Gerald, du hast das Schlusswort, kommt auf Amerika eine goldene Ära zu?
Ja, für Amerika kommt sicher eine goldene Ära zu.
Glaubst du?
Weil du einen Präsidenten hast, der zuerst sein eigenes Land im Vordergrund sieht und erst dann nachrangig alle anderen. Das ist auch nicht Nationalismus, das ist ein gesunder Patriotismus. Im Übrigen etwas, was er bei Ronald Reagan gelernt hat. Das ist in Wahrheit die Kopie der Ronald Reagan Administration. Nicht mehr und nicht weniger. Ronald Reagan hat im Übrigen dazu geführt, dass dann der sogenannte eiserne Vorhang zusammengebrochen ist. Also das hat uns auch in Europa sehr geholfen. Den sollte man auch nicht verteufeln. Aber Herr Dr. Bornmena, schauen Sie. Ich bin tatsächlich der Meinung, Donald Trump wird alles daran setzen, sowohl die Tech-Industrie in den USA auf Vordermann bringen, warum, weil er sich in einem Wirtschaftskrieg mit China befindet. Das ist augenscheinlich. Wir in Europa haben uns die letzten 20 Jahre aus dem Spiel komplett herausgenommen. Wir sind wirtschaftlich überhaupt nicht mehr stark. Wir haben uns selbst ruiniert. Nicht einmal in der Automobilindustrie. Der letzte Strohhalm, der uns geblieben ist, das haben wir durch den Green Deal selbst kaputt gemacht. Ich sage es Ihnen noch einmal, Herr Dr. Bornmena, auch wenn Sie Trump hassen, was auch immer, es ist nicht Donald Trump schuld am Niedergang an der Deindustrialisierung Europas der letzten 20 Jahre. Das waren wir schon selber. Das sind unsere Regierungen, bei denen ich oft den Eindruck habe, sie sind Spione der chinesischen KP gewesen, weil an die haben sie uns in Wahrheit ausgeliefert, den Norden, von Berlin bis nach Wien. Aber weil Sie zu Elon Musk kommen und den sogenannten Hitlergruß von Elon Musk. Also, schauen Sie mich kurz an, ich möchte es Ihnen zeigen. Richard Nixon, du kennst die Szene vor der Marine One, vom Präsidentenhubschrauber.
Nein, so.
Nein, Richard Nixon am Schluss so, am Anfang so. Okay? Richard Nixon, Hitlergruß.
Naja, das ist ja...
Karl Lauterbach.
Nein, das hat er nie gemacht.
Nein, ja, Entschuldigung, Habeck.
Nein, hat er nie
gemacht. Winken. So, also jetzt einmal erster Punkt. Zweiter Punkt. Es gibt jetzt mittlerweile sehr viele Kommentatoren dazu, unter anderem Benjamin Netanyahu. Der ist Jude. Gehen wir mal weg davon, dass er Regierungschef ist. Sagen wir einfach, er ist ein Jude und lebt in Israel. Mhm. Und hält das Vermächtnis des Volks, das unter Antisemitismus gelitten hat. Sagt, das ist für ihn kein Hitlergruß. Elon Musk war mein Freund Israels.
Darf ich was dazu sagen?
So, und jetzt komme ich zu einem folgenden Punkt. Ja. Wissen Sie was? Ich habe in der Zwischenzeit nachgeschaut. Mhm. Der Rechtsextremismusbericht des DÖF sieht mich in der Nähe des Rechtsextremismus, weil ich einen Kontakt zu einem gewissen Gavin Wex, zu einem gewissen Gavin Wex in New York habe, Chef der Republikaner. Seine Großmutter wurde vor 2 Wochen 100 Jahre, ist eine Holocaust-Überlebende und wurde vom amerikanischen Senat in Washington ausgezeichnet. Und nur weil das DÖF, da in Österreich, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, nicht weiß, bezeichnen sie mich in der Nähe des Rechtsextremismus, weil ich mich mit dem Enkel einer Holocaust-Überlebenden getroffen habe, der bei den Republikanern ist.
Der antisemitische Chats verbreitet.
Was heißt Antisemit? Er ist Jude, ist ein Wahnsinniger. Wie kann ein Jude Antisemit sein? Haben schon mal einen homophoben Homosexuellen gesehen? Ja. Ich meine, ein Jude, der Antisemit ist. Jetzt schlagt es aber wirklich rein. Jetzt sind mittlerweile also, schon die Juden schon, selber
sie
Antisemiten, wenn sie Republikaner unterschreiben.
Das ist dümmer
als die Polizei.
Stopp. Lesen Sie den Bericht. So steht, lesen Sie den Bericht. Was da drinnen steht,
was steht da drin?
Über Gavin Wex und die WhatsApp-Gruppen und welche Inhalte dort verbreitet
der
wurden.
Gavin Wex.
Okay.
Der Gavin Wex ist ein Kritiker von George Soros.
Ja, ja.
Jetzt erkläre ich Ihnen, dass ich mit einem führenden Mitglied der Kultusgemeinde Österreich gesprochen habe, der selber gesagt hat, er will mit diesem George Soros nichts zu tun.
Darf ich jetzt was zu Musk noch sagen?
Da bitte, jetzt diskutieren wir nicht jeden Blick.
Nein, über Musk.
Nein, ich möchte nur mal sagen, wer da der Weltenrichter ist,
schlagt mit diesem.
Aber den zweiten Punkt haben Sie nicht
berichtet.
Gavin Wex, Antisemit.
Schlusswort zum Musk.
Großmutter Holocaust.
Schlusswort zum Musk.
Unfassbar. Also, Herr Gross, die Kritik an Elon Musk und seiner Einmischung in Europa ist ja die, dass er im Umfeld des Holocaust-Gedenktag der AfD auf einem Parteitag sagt, die Deutschen sollen sich nicht mehr mit ihrer Schuld beschäftigen und nicht mehr mit ihrer Verantwortung. Sie sollen quasi die Vergangenheit ruhen lassen und endlich wieder zur neuen Stärke kommen.
Das ist aber die Meinung vieler Amerikaner.
Ja, das ist aber ein Schwachsinn. In den USA gibt es doch kein Verbotsgesetz und die Amerikaner...
Antisemitismus
nicht. Nein, aber es hat was damit zu tun, wenn du es mit einer strukturell rechtsextremen Partei zu tun hast wie der AfD, wo die Gerichte sogar sagen, das ist gesichert rechtsextrem. Das sind neonazistische Verstrickungen bis zum Geld nicht mehr in der AfD dokumentiert. Und dann kommt der Typ daher, der am Vortag noch einen Hitlergruß macht und sagt den Leuten, hört endlich auf, eure Vergangenheit so stark sich damit zu beschäftigen, okay. Am Vortag des Gedenkens der Auschwitz-Befreiung. Entschuldige, sind jetzt schon alle Grenzen gebrochen? Nein. Und Sie setzen sich ins Studio und sagen den Leuten, alle Antifaschisten sind deppert. Ich meine, sind jetzt alle Grenzen eingerissen worden?
Aber Herr Dr. Bornmänner,
Entschuldigen Sie sich einmal dafür.
Nein, Herr Dr. Bornmänner, wenn ein sogenannter Antifaschist in Österreich mir unterstellt, ich mir Antisemit oder Rechtsextremist, weil ich mich mit dem Enkel einer Holocaust-Dokumentationsarchiv
des Dokumentationsarchivs
des österreichischen Widerstandes
hat darauf hingewiesen,
mit Gavin Wex treffe und Sie dann da sitzen am Anfang der Sendung und sagen, Sie tauchen ja im Rechtsextremismusbericht.
Ja, so ist es.
Sind Sie der kleine Hitler? Sind Sie der Goebbels? Nein, das wollten Sie insinuieren.
Nein.
Das weiß ich ganz
Soll
genau.
Soll ich den Leuten
und
sagen, was der zweite
man,
Grund ist,
dann
warum Sie im Rechtsextremismus
mich in die Nähe des Rechtsextremismus?
Soll ich den
Menschen mit New Yorker Juden unterhalten?
Soll ich den Menschen erzählen, was der zweite Punkt ist, warum Sie im Rechtsextremismus Na warum? Ja, wo publizieren Sie?
Im Leber-Schocker Verlag.
In welchem Verlag
publizieren Sie?
Im Ares Verlag?
Ja.
Wer publiziert noch dort?
Hannes Androsch, ein Kochbuch herausgegeben.
Nein.
Hannes Androsch, ein Rechtsextremer.
Herr Gross.
Super.
Lassen Sie mich ausreden, bitte, okay? Bevor Sie cholerische Antwort bekommen, lassen Sie mich ausreden.
Ja, alles
also, blöd. Nein, das ist überhaupt nicht blöd. Nein. Und weißt du, es geht mir wirklich... Wolfgang, du stehst oft auf der richtigen Seite, aber in dem Punkt stehst du auf der falschen Seite. Es kann nicht sein.
Ja, natürlich.
Darf ich jetzt ausreden? Das ist das sechste Mal, dass Sie mich unterbrechen. Darf ich... Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen. Wir haben gestern daran erinnert, dass in einer Tötungsfabrik 1,1 Millionen Menschen
ja,
vernichtet
das
wurden.
Aber das hat jetzt mit dem Ares Verlag wirklich nichts.
Das hat insofern sehr viel damit zu tun, wenn Holocaust-Leugnung und Relativierung von Massenverbrechen, lassen, das ist das siebte Mal. Was ist los mit
jetzt
Ihnen?
Jetzt bringst du zum Punkt, bitte. Wird
gerne, aber dann muss man aufhören, mich zu unterbrechen.
Ja,
also, ja gerne.
Punkt,
also,
Punkt.
Wenn die ganze Zeit immer und immer wieder geleugnet wird, das schlimmste Verbrechen unserer Zeit und ein Elon Musk sagt, man soll aufhören, sich so viel damit zu beschäftigen und Sie sagen, alle Antifaschisten sind deppert, dann muss man ihnen widersprechen, dann brauchen Sie sich nicht wundern. Natürlich bin ich Antifaschist.
Sie sind deppert.
Wie bitte?
Naja. Wenn Sie sagen, dass also, das ist rechtsextremer ist, weil er im New Yorker Juden die Hand hat, dann sind Sie ein Volldepp.
Noch einmal. Weder habe ich
Quod era demonstrandum.
Weder habe ich jemals behauptet, dass Sie ein Rechtsextremer sind. Okay. Noch habe ich gesagt, dass im Bericht drinnen steht, dass Sie ein Rechtsextremer sind. Aber Sie haben auf Sendung gesagt, alle Antifaschisten sind deppert. Und ich erwarte mir eine Entschuldigung von Ihnen. Weil es eine Frechheit ist.
Entschuldigung,
warten
damit du noch einen schönen Abend hast.
Wissen Sie was?
Sagen Sie endlich was.
Männer.
Oder müssen Sie wieder gehen?
Nein.
Wenn Sie das nicht machen, Herr Kross.
Oder gehst du?
Einsatz.
Nein.
Ja. Einsatz. Laufen Sie wieder davon?
Herr Dr. Bornmänner, wir haben in Österreich, in Deutschland, in Europa eine ganz hohe Verantwortung, auch meine Generation und auch die Generation Ihres Kindes, Ihre Generation, dass so etwas nie mehr wieder passiert. Aber ich, Sie und auch der Wolfgang Fellner tragen keine Schuld.
Aber eine Verantwortung.
Aber eine Verantwortung.
So ist es.
Und wenn Elon Musk vom Schuldkult spricht, dann spricht er nichts vom Verantwortungskult.
Herr Gross, Schuldkult ist rechtsextreme Relativierung. Es also gibt keinen Schuldkult. Es ist keine Anbetung von einer Schuld. Es ist eine Verantwortung.
Nein, aber uns den Herrn Elon Musk.
Aber jetzt reicht es. Ich hätte ihm die Möglichkeit gegeben, sich hier zu entschuldigen.
Das will er aber nicht.
Ja, aber dann ist er. Aber Entschuldigung, dann braucht es sich wundern, wenn Sie sagen, alle Antifaschisten sind deppert.
Wenn Sie mit dieser Gesinnung hier reinkommen,
alle Antifaschisten sind deppert.
Ja, ich kenne ja nur Sie. Sonst
Sie kennen nur mich.
Menschen, ja?
Sie, also alle Antifaschisten sind deppert.
Im Dokumentationsarchiv dürften auch so selbsternannte
Antifaschisten. Alle deppert,
aber ich erkenne, dass mittlerweile die heutigen Antifaschisten die Wegbereiter des Faschismus sind.
Wie bitte?
So. Naja,
ist aber so. Das kann man doch nicht so stehen lassen.
Soll ich machen?
Entschuldige, ja. Na, man kann ihm zumindest zu
reden.
Nein, aber man kann doch nicht sagen,
hat
dass die heutigen
ein italienischer Literat die gesagt, heutigen? Wenn der Faschismus wieder kommt,
Herr,
ein
Mann, sind Sie des wahnsinnig?
Ich hoffe, dass wir die Sendung ohne Verhaftung.
Das ist wirklich, nein, aber das ist, ja, das ist aber genau diese Provokation. Nein, aber schau, jetzt du fragst dich, warum die ÖVP mit Freunden von Gerald Gross keine Regierung machen kann, wenn jemand in einer Sendung sitzt, im öffentlichen Fernsehen, ich meine, das ist öffentlich einsichtig, und sagt, die heutigen Antifaschisten sind die Wegbereiter des Faschismus und gleichzeitig selber im Rechtsextremismusbericht auftaucht. Nicht deswegen.
Oder im gleichen Verlag wie der Hannes Ambrosch.
Und gleichzeitig,
super.
Herr Gross, sehr nein, ich kann Ihnen auch, kann auch darüber reden, mit wem Sie bei der AfD auftreten. Ich habe auch angeschaut,
so.
Mit wem Sie
jawohl. Reden. Gruppe, so, danke.
Gerne.
Danke.
Darüber können wir gerne reden.
Da reden wir, die Herren. Ja, damit haben wir gleich das Stichwort, weil wir haben noch ein kleines Staccato. Die beiden Herren sind so auf Betriebstemperatur. Wenn ich die jetzt aussehen lasse, gibt es zwei Gruppenräuber.
Aber er bleibt heute sitzen, das bewundere ich sehr.
So, also,
sehr gut.
Wir haben,
in der Diskussionsführung.
Wir haben in dieser Sendung viele deutsche Zuseher, ja. Wissen wir. Und in 4 Wochen wird in Deutschland gewählt. Und deshalb machen wir jetzt noch ein ganz, ganz kleines Staccato, aber nur mehr kurz bitte, zur Deutschlandwahl, um zu hören, wie die beiden Herren 4 Wochen vor der deutschen Wahl die Lage einschätzen, wie sie den Elon Musk und seine Deutschland- und oder AfD-Unterstützung einschätzen und wer diese Wahl gewinnen wird. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, und jetzt kommen wir zu einer ganz speziellen Sonderausgabe von Fellner Live. Ja, viele deutsche Zuschauer bei uns, die begrüßen wir jetzt ganz herzlich und wollen 4 Wochen vor der Deutschlandwahl noch ein bisschen die Situation in der Bundesrepublik bei unseren Nachbarn anschauen und uns erklären lassen, wie wird denn die Bundesrepublik am 23. Februar wählen, Gerald Gross?
Das ist eine einfache Frage, die sich die deutschen Bundesbürger stellen müssen. Vor 3,5 Jahren war die letzte Bundestagswahl. Ist es mir vor 3,5 Jahren besser gegangen? Habe ich mich sicherer gefühlt? War ich unverletzter? Hatte ich einen besseren Arbeitsplatz? Hatte ich mehr in der Geldbörse? Und ist das heute nicht so? Dann frei nach Ronald Reagan, wähle eine Alternative. Die einzige Alternative zum derzeitigen Parteiensystem ist die AfD. So what? Wenn man der Meinung ist als deutscher Bundesbürger, es ist heute alles besser als vor 3,5 Jahren, ich habe mehr Geld, es ist weniger Kriminalität, wir haben keine Deindustrialisierung, die Atomkraftwerke laufen alle und Deutschland ist an der Spitze der G7-Industrienation, dann kann man dem einzelnen Bürger nicht helfen, dann soll er weiterhin CDU, CSU, SPD oder was auch immer wählen. Ich glaube, wir haben vor wenigen Tagen ein schreckliches Ereignis erlebt, das mich auch tief im Mark erschüttert hat, wie so vieles der letzten Monate, Magdeburg, Solingen, Mannheim, aber Aschaffenburg schlägt alles. Ein 2-jähriges Kind wird erstochen, im Übrigen ein 2-jähriges Kind mit Migrationshintergrund, das möchte man bei der Gelegenheit dazu sagen.
von einem kriminellen Asylbewerber, der dreimal straffällig geworden ist, achtmal wurde auf das Baby eingestochen. Ein 41-jähriger Deutscher, der dazwischen gehen wollte, sich heldenhaft vor die anderen Kinder gestellt hat, wurde ebenso ist auch tot. Und ich sage, es reicht. Irgendwann ist Schluss mit lustig. Deutschland steht mittlerweile in allen Daten, gesellschaftlich, sozial, finanzpolitisch, wirtschaftspolitisch am Schlusslicht. Und Deutschland ist für uns in Österreich auch wichtig. Wir sind ein Wirtschaftsverbund in dem Fall. Wenn sich Deutschland nicht bald neu aufstellt, dann zieht es ganz Europa mit rum.
Jetzt, Gerald, haben ja wir beide vor 2-3 Jahren, aber auch viele, viele andere Beobachter gesagt, wenn es so weitergeht in Deutschland, könnte es passieren, dass die AfD Nummer 1 wird und dort die CDU ablöst und die SPD sowieso. In den jüngsten Umfragen stagniert die AfD, aber kommt kaum auf mehr als 20%. Die SPD hat die AfD wieder zurück überholt. Ja.
Die neueste INSA-Umfrage ist die AfD bei 22%, die CDU bei 30% und die SPD wieder bei 17%.
Gut. Also das geht ein bisschen hin und her, aber so oder so, sie sind in etwa bei 20%, die AfD, ein bisschen drüber. Ja? Warum haben die es nicht geschafft, in dieser Stimmungslage in Deutschland auf Platz 1 zu kommen?
Ich glaube, dass diese Umfragen das wahre Stimmungsbild nicht wiedergeben, sondern dass auch wie in Österreich mit diesen Umfragen Stimmung gemacht wird, strategisch. Man will Stimmen zur AfD verhindern, weil man dem deutschen Volk sagt, mit denen wird sowieso keine Regierung geben. Das haben wir in Österreich bei der Freiheitlichen Partei 100-mal erlebt mit dem gleichen Schmäh. Am Ende hat es Regierungen gegeben und die FPÖ war in der Mitte der Gesellschaft. Ich glaube, dass die AfD ein Potenzial von 25%, 26%, 27% hat. Das glaube ich wirklich, das hätte sie.
Und damit Nummer 1.
Um Platz 1 mit der CDU, CSU gehen kann. Denn wenn wir allein diesen Fall Aschaffenburg, und ich habe es heute schon einmal gesagt, noch einmal vergegenwärtigen, ausgerechnet jener Söder ist Bayern, Unterfranken, jener Söder, der sagt, Obergrenze, er schiebt alle Kriminellen ab, alles drum und dran, hat einen Kriminellen mit seinem Amtsgericht dagelassen und hat ihm eine Betreuung gegeben, eine psychische. Ausgerechnet dieser Söder hat 25.000 Abzuschiebende in seinem Land und tut es nicht mit seinem Innenminister Herrmann. Und die Leute haben die Nase voll, die Schnauze voll vom Scheinkonservatismus, nämlich jene, die im Wahlkampf rechts blinken und dann links opieren. Es reicht.
Gut. Kann die AfD in Deutschland Nummer 1 werden? Und welche Rolle spielt Elon Musk? Der hat schon Donald Trump zur Nummer 1 verholfen.
Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur Putin, sondern auch Donald Trump seine Möglichkeiten über die sozialen Netzwerke, die maßgeblich da sind, nutzen wird, um die Algorithmen so zu beeinflussen, dass die AfD Vorteile hat. Ich glaube, das sehen inzwischen ganz viele Menschen so und deswegen gibt es ja auch so heftige Debatten darüber, ob man zum Beispiel TikTok verbieten soll, ob man zum Beispiel große Tech-Plattformen aus den USA stärker reglementieren muss, damit sie eben nicht Politik machen können, sondern möglichst eine Plattform sein sollen, wo die Menschen sich austauschen.
Der Musk macht das.
Der Musk macht das. Ich nehme es an, mutmaßlich. Beim Putin wissen wir es, beim Musk können wir nur Mutmaßungen anstellen, aber jemand, der sich so stark in die Politik einbringt wie er, der den Menschen auf diese Art und Weise versucht, etwas einzureden, nämlich, dass es gut wäre für die Deutschen, wenn die AfD an die Macht kommen würde, Amerikaner, der von Donald Trump profitiert, man muss aber nur zu Ende denken, da ist ein Multimilliardär, der sagt den deutschen Rechtsextremen, hört's auf, über eure Vergangenheit nachzudenken, wird applaudiert von österreichischen Rechtsextremen, die in Verlagen publizieren, wo Holocaust-Leugner veröffentlichen.
Ja,
zack, 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 Netzwerk. Und dann hören wir, die AfD ist die letzte Chance für Österreich, für Deutschland. Und ich frage mich, die letzte Chance für Deutschland?
Nicht die letzte, er sagt die große Chance.
Nein, die AfD behauptet von sich selber, sie ist die letzte Chance.
Elon Musk sagt, sie ist die große Chance für Deutschland.
Ich weiß nicht,
die goldene Ära.
Schau, vielleicht für die goldene Ära von den USA, aber ich glaube auch das nicht. Elon Musk, Donald Trump, all diese Leute haben kein Interesse an einer wehrhaften Demokratie. Sie haben kein Interesse an einer starken Europäischen Union und sie haben schon gar kein Interesse an starken, unabhängigen Nationalstaaten wie Deutschland oder Österreich. Sie haben überhaupt kein Interesse daran. Und deswegen unterstützen sie die spaltenden Kräfte, wie zum Beispiel eine Alice Weidel, wie zum Beispiel ein Björn Höcke, wie diese ganzen Rechtsextremen in diesen von Gerichten dokumentiert rechtsextremen Vereinigungen.
Du meinst allen Ernstes, Musk unterstützt die AfD, um Deutschland zu ruinieren.
Na, selbstverständlich. Na, es geht um Spaltung.
Okay.
Schau mal, Deutschland ist der Motor der europäischen Integration. Es war immer so. Deutschland und Frankreich waren die Motoren der europäischen Integration. Je stärker Deutschland performt, umso stärker die Europäische Union. In dem Moment, Moment, wo auf einmal die USA eine isolationistische Wirtschaftspolitik an den Tag legen, also deutsche Automobilindustrie bestrafen, Zölle androhen und so weiter, also einen eindeutig europafeindlichen Kurs machen, kommt auf einmal der Chefberater von Donald Trump daher und sagt, wählt die Faschisten. Na, ist doch vollkommen klar, wer ein schwaches Europa will, der wählt die Faschisten.
Herr Dr. Bornmänner, ganz spannend. Also Sie haben ein Problem damit, dass der reiche Onkel aus Amerika, der Milliardär, seine politische Meinung in Europa kundtut. Witzig. Wenn es Elon Musk ist, ist ein Riesenwickel, als Bill Gates mit der Bill Gates Stiftung, der Multimilliardär Bill Gates,
hat den Hitlergruß
gemacht, in europäischen Staaten gezielt politische, demokratische Entscheidungen mit seinen Milliarden beeinflusst hat, hat man von ihnen kein Wort gehört. Als George Soros, der reiche Onkel aus Amerika, Milliardär, solche Eier, so viel Dollar drinnen, in Ungarn plötzlich Projekte finanziert hat, in Deutschland das Korrektiv, das plötzlich in Wahlkämpfe eingreift, das plötzlich manipulieren anfängt, alles kein Problem. Wenn der Herr Schwab, Klaus, in Davos, hinter verschlossenen Türen, die Milliardäre der Welt...
Ah, die Bilderberger.
Ohne, nein.
Die Echsenmenschen.
Nein, verstehe. World Economic Forum in dem Fall. Ganz transparent. Aber die Journalisten dürfen nicht hineinschauen. Und dann plötzlich sagt, jawohl, da werden wir mal unsere Direktiven austeilen. Der Herr Scholz, Sie wissen eh, wir haben Sie finanziert. Pfeifen Sie das, was wir machen. Aus Amerika, aus New York, mit Dollar-Milliardären. Da war alles kein Problem, alles kein Problem.
Was von der Ostküste?
Nein, aber die leben dort zufällig. So. Aber wenn plötzlich der Elon Musk daherkommt und sagt, die Allesweil taugt mir, ich habe ein Tesla-Werk in Deutschland, zehntausende Mitarbeiter, Deutschland muss den Kontinent Europa retten, Deutschland muss wieder an die Weltspitze, an die G7-Industrienationen rücken, dann ist es plötzlich ein Angriff der Faschisten. Dann ist plötzlich der größte Freund Israels, Copyright Benjamin Netanyahu, ein Faschist. Super.
Also ist es gut, dass sich Elon Musk in den deutschen Wahlkampf einmischt.
Ist das so? Möchte ich nicht beurteilen.
Nicht?
Nein.
Jetzt fehlt da plötzlich der Mut.
Nein, überhaupt nicht.
Ja, ja.
Ich möchte etwas anderes sagen. Ich sitze hier und sage, Elon Musk hat dasselbe Recht, seine Meinung kundzutun wie Klaus Schwab, Bill Gates und George Soros. Nicht mehr und nicht weniger sage ich. Für mich in Österreich, wenn plötzlich George Soros oder auch Elon Musk eine Empfehlung in Österreich abgibt, würde ich als erster sagen, was brauche ich denn, damit ich in Österreich weiß, was ich tue? Das brauche ich nicht.
Okay, Resümee, lieber Sebastian. Mhm. Wie läuft der deutsche Wahlkampf? Wer überrascht dich positiv, wer überrascht dich negativ? Zweitens, wer wird gewinnen? Mhm. Welche Koalition gibt es dann?
Baerbock.
Und bleibt die Brandmauer gegen die AfD bestehen? Bitte sehr.
Ja, also. Ich halte es für grundvernünftig, wenn man im Bereich der Migration, im Bereich des Asyls und im Bereich der Abschiebungen Verschärfungen durchführt. Ich halte es für grundvernünftig. Ich halte es für einen Riesenfehler, wenn man das gemeinsam mit der AfD macht. Und zwar deswegen, weil die AfD meiner Meinung nach noch mal einen Schritt radikalisierter als die FPÖ ist. Und die FPÖ ist mir schon zu weit rechts. Ich glaube, mit solchen Menschen sollte man nicht anstreifen. Ich schätze die Deutschen. Ich verbringe momentan sehr, sehr viel Zeit da drüben. Und die Vernetzung funktioniert sehr gut. Und ich sage dir...
Wie siehst du den Wahlkampf? Wer ist gut? Wer enttäuscht?
Ich glaube, die AfD wird nicht über 20% kommen am Schluss. Und das ist gut. 20% hält die Demokratie aus. Ja? Ich glaube, dass die CDU, dort gibt es tatsächlich noch genug vernünftige Leute, die an der Macht sind.
Genug Erwachsene
haben,
in der...
Die noch erwachsen sind, genau, die verstanden haben, dass man gerade Deutschland, die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, die Exportnation der Welt, also, dass man die vielleicht nicht isolieren sollte.
Die also, gewinnt deiner Meinung nach, oder was?
Ich glaube, die CDU wird gewinnen und ich glaube, dass die CDU nachher entweder mit den Grünen oder mit der SPD eine Koalition machen wird.
Die Brandmauer bleibt bestehen.
Die Brandmauer muss bestehen bleiben, weil die AfD tatsächlich, auch wenn sie eine Regenbogenvorsitzende haben, die ja wirklich jeder Beschreibung spottet, als Alibi quasi, ja? Auch wenn sie die haben, eine durch und durch rechtsextreme Partie ist. Also da darf man nicht einmal anstreifen. Und ich glaube, dass die Deutschen das ganz klar verstanden haben. Deswegen gibt es dort auch ganz andere Diskurse als in Österreich. In Österreich ist es möglich, dass jemand sich hinsetzt und sagt, alle Antifaschisten sind deppert. In Deutschland wird das nicht möglich sein. Das ist, wird nicht gesendet. Geht nicht. Warum?
Ja, aber wenn es live ist, wirst du das senden müssen.
Ja, aber die Person kommt dann nie wieder ins Studio. Ja. Aber da gibt es Grenzen, Gott sei Dank noch, die hier längst über überschritten wurden. Und ich finde es wichtig, dass diese Grenzen gewahrt bleiben. Und deswegen glaube ich, und das ist meine Hoffnung, dass genug Menschen jetzt in Deutschland sehen, in welche Richtung wir in den USA driften, dass genug Menschen auch sehen, was in Österreich gerade passiert. Weil das ist der Grund, warum wir so viele in Deutschland momentan sind, weil die Deutschen gerade merken, fuck, was in Österreich passiert, die Geschichte wiederholt sich. In Österreich gibt es einen Ozwickten, der glaubt, er kann die Weltherrschaft erringen. Nein,
Kickl mit
auf
nein,
Tony.
Habe ich Herbert Kickl gesagt? Das haben Sie gemacht.
An ja, Ozwickten.
Ja, an Ozwickten. Ja, genau. Nein, es gibt genug Ozwickte in Österreich, die glauben, die Weltherrschaft. Na, wissen
Sie haben nicht Herbert Kickl.
Nein, natürlich.
Na gut, okay.
Nicht. Was glauben
aber
Sie?
Was haben Sie denn
ja, was glauben Sie? Aber Sie haben mich schon zum 10. Mal unterbrochen.
Haben Sie
ja
du recht?
Haben Sie zum 10. Mal mich unterbrochen?
Ja, der hat Kickl
darf ich jetzt
Donald Trump gemeint.
Genau, zum Beispiel. Also, darf ich jetzt weiterreden? Herr Gross, merken Sie es? Ich möchte Sie nur reflektieren. 10 Mal unterbrechen.
Ich würde gerne zum Schluss kommen.
Ich will auch gerne zum Schluss kommen. Dann muss Ihnen einmal einen Maulkorb geben. Das gibt es ja nicht. Ja?
Ja.
Also, komplett radikalisiert schon wieder heute. Gehen Sie doch lieber wieder.
Bitte.
Ja? Ein, Schwanz ein
Schluss.
Und tschüss.
Mach mal Schluss.
Also,
ich habe ja Gott sei Dank ganz
und bin so schaut es nicht aus. Ja? Aber wie auch immer. Ja, und jetzt werden Sie wieder persönlich.
Sie reden von meinem Schwanz. Sie sind einer Kastrat. Und dann beklagen Sie sich, wer
ich habe. Ich habe zu Ihrem Vorteil angenommen, dass Sie süß wie ein Welpe sind, das Schwänzchen einkneifen und Abdruck machen. Ja? Im Gegensatz zu Ihnen rede ich nicht die ganze Zeit von Eiern, die irgendwer hat. Ich bin ja nicht fixiert. Ja?
Jetzt wird es schon langsam untergriffen.
Na, er ist untergriffen. Ja?
Also, Schluss jetzt. Es wird eine Brandmauer geben, keine Koalition mit der AfD. So, dein Schlusswort, mein Lieber.
Ich widme mein Schlusswort Sebastian Bornmänner. Ich rekapituliere, was er gesagt hat. Etwas in der Migrations- und Asylpolitik zu machen, ist in Deutschland grundvernünftig und längst überfällig. Aber nicht mit der AfD. Daher wird die CDU/CSU im Wahlkampf nun ankündigen, aber nach der Wahl mit Rot-Grün, die das eben nicht wollen, nicht umsetzen. Also, liebe Deutschen, liebe Bundesbürger, das war das Propagandaorgan der CDU/CSU. Wenige Wochen vor der Wahl, zweijähriger Toter Janis, wollen wir strengere Asylgesetze als CDU/CSU.
Ja, das ist ja falsch.
Machen es aber nicht mit der einzigen Partei, die im Bundestag...
Das ist Schwachsinn.
Mit der einzigen Partei im Deutschen Bundestag das machen würde, sondern verlassen uns nach der Wahl auf Rot und Grün, die das mit uns nicht machen. Und nach Janis wird Peter, wird Maria und alle anderen Namen in Deutschland geopfert.
Das sagt doch niemand.
Wissen Sie, was das Problem ist? Sie haben ja eindrücklich zustande gebracht, den Scheinkonservatismus darzustellen. Wissen Sie, ich habe mit Linken kein Problem.
Was, jetzt bin ich ja
konservativ? Ich habe mit Grünen kein Problem. Ich habe etwas mit Moglern und Lügnern und Betrügern zu tun. Und die CDU/CSU ist in Deutschland ein Lügenprojekt. Vor der Wahl, nachdem ihnen der Hintern auf Grundeis geht, der Herr Söder hat am meisten Abzuschiebende und tut's nicht, kommen sie plötzlich im letzten Moment drauf, jetzt werden wir alles abschieben. Und vor 10 Jahren hat uns die ganze Scheiße Angela Merkel, die CDU-CSU-Vorsitzende, eingebrockt. Und das ist verlogen, wenn man nach der Wahl mit Rot-Grün zusammengeht und sagt, haben wir eh nicht so gemeint.
So, das war ein spannendes Duell am Dienstagabend. Ich würde sagen... Ziemliche Betriebstemperatur, die beiden Herren heute.
Das nächste Mal bitte wieder gehen, es war angenehmer.
Bitte, eine Verhaftung ist Gott sei Dank unterblieben. Ich bin froh. Das nächste Mal bitte wieder etwas politisch korrekter, wenn ich bitten dürfte. Vor allem, wenn wir live auf Sendung sind. Ich kann dich ja nicht abschießen.
Ich bin politisch korrekt.
So. Der Sebastian Bornmänner ist entsetzt,
wie immer. Haben Sie heute Zettel mitgekommen? Ja. Sie sind heute mal vorbereitet.
Entsetzt,
jedes Mal.
Wie immer.
Man hat es nicht mehr.
So, das war Entfeldner live am Dienstagabend. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. War spannend mit euch beiden. Sebastian, Gerald, wir sehen uns allerspätestens...
Demaskiert.
Uns allerspätestens am nächsten Dienstag wieder. Sollte aber Gerald Groß recht haben und die Regierungsverhandlungen noch diese Woche platzen, dann sehen wir uns vorher. Hurra. In diesem Sinn, bis bald.